Das ist spannend. Wer sagt was?
Ja.
Wer sagt nix?
Du hörst mal wieder das erste Mal deine Stimme über den Kopfhörer.
Ja, aufregend.
Das ist mal so. Grill.
Hallo, herzlich willkommen zu Mega Magisch Folge 6. Heute mit einem Gast, der ganz schön durch die Podcast-Tour zurzeit, Joscha Sauer.
Ja, hallo.
Und natürlich Max von Malotki.
Ja, das bin ich. Und wir haben natürlich schöne Themen für euch heute wieder vorbereitet. Super Sachen. Arne stellt das Bier zur Seite und schaut auf seine schlaue Liste.
Das tut er.
Was steht da?
Das ist so spannend.
Wir reden über Crowdfunding und zwar gleich in drei verschiedenen Ausprägungen.
Stimmt. Wow. Wir haben heute wirklich eine Crowdfunding, ein bisschen Schwerpunkt, nicht nur wegen dir, sondern auch, weil wir irgendwie so zwei, drei Themen noch da hatten, Joscha, wo wir dachten so, ach lustig, da geht's ja auch um Crowdfunding, das wird echt groß gerade.
Ja, also ich glaube, dass es tatsächlich in anderen Bereichen ja schon relativ groß ist. In Deutschland kommt es jetzt gerade so ein bisschen an, ne? Das hat mich aber auch gewundert, wie schnell hintereinander da plötzlich auch andere Projekte jetzt da noch rauskamen. Und ich bin ganz froh, dass ich da zu dem Zeitpunkt jetzt gestartet bin vor ein paar Wochen. Jetzt würde es ja fast schon wieder wirken, als wäre man da so ein bisschen hinten dran.
Dieses kleine Geräusch da, das war mein Magen, was ihr gehört habt, dieses kleine Bubik-Geräusch, ja, macht euch da einfach keine Sorgen für den Fall, dass ihr euch jetzt Sorgen um mich macht, was eine ganz normale Reaktion ist. Einfach keine Sorgen machen, liebe Hörer dieses Podcasts.
Seti läuft im Hintergrund, hat gerade irgendein Signal entdeckt. Und so.
Ich habe die Außerirdischen
jetzt mal weggekriegt. Hier gibt's wichtigere Sachen.
Ja. Joscha Sauer, vielleicht für diejenigen, die ihn nicht kennen, ist ein wunderbarer Comiczeichner. Oder sagen Dankeschön. Wir mal so, er zeichnet wunderbare Comics. Oder ein wunderbarer Comiczeichner, der wunderbare Comics zeichnet.
Ich finde das geht miteinander meistens einher bei wunderbaren.
Wunderbar. Und er macht nicht lustig. Das wird euch sicherlich ein Begriff sein, weil ich habe festgestellt, immer wenn ich gesagt, Joscha Sauer kommt.
Ja. Ist das? Ja, das ist ja meistens so. Ja. Also dass die meisten Leute ja nicht meinen Namen kennen, sondern dann eher auch die Figuren oder so, wenn man dann sagt Lemminge oder so, dann haben die meisten Leute irgendwann mal meine Sachen schon gesehen.
Das ist halt der nicht mit lustig den Yetis.
Ja, genau.
Ich bin auch ein großer Fan von den Yetis, muss ich sagen. Das sind eigentlich meine Lieblingsfiguren.
Der Tod. Und der Tod, Pudel des Todes. Ja,
ich finde, die ergänzen sich alle sehr, sehr schön. So präsentiere ich das ja immer gerne, dass das so eine kleine Zirkustruppe ist. Und wenn ich dann gefragt wäre, wen ich am liebsten mag, will ich da keins von den Kindern beleidigen.
Ja, und das dann ist immer, Papa, darf dann keine Entscheidung fällen. Genau. Das ist schon klar. Wir haben dich eingeladen wegen Crowdfunding, haben wir gerade ja schon mal kurz angerissen, weil du tatsächlich auf einem ziemlich guten Weg bist. Ich glaube, Arne hatte sich die Webseite schon mal aufgemacht. Diese kleine Animationskiste jetzt wirklich mal anzuschieben.
Ja, also ich hoffe es zumindest. Das Problem ist natürlich, dass sie gar nicht so klein ist und das ist auch der Grund, warum ich diesen Weg gewählt habe, da Crowdfunding jetzt als einen Finanzierungsweg für die erste Folge zu machen. Ich erzähl mal kurz eigentlich, worum es da geht, ne? weil viele Leute kennen, glaube ich, bisher halt nur meine Cartoons und das mache ich jetzt die letzten 12 Jahre. Hab angefangen dann mit einer Webseite mit www.nichtlustig.de und habe da regelmäßig dann neue Cartoons veröffentlicht. Irgendwann kamen dann halt Bücher und andere Produkte dazu und dann auch wiederkehrende Charaktere. Und mein Wunsch war aber eigentlich schon seit vielen Jahren, eine Trickfilmsache da draus zu machen. Mit diesen Figuren, die sich da etabliert haben, mit den Lemmingen, mit den Yetis und dem Tod und dem Pudel und so. Und ich habe da auch schon einige Anläufe gehabt. Einige Sachen habe ich veröffentlicht und andere Sachen habe ich wirklich so im Hinterzimmer gemacht, weil ich selbst nicht damit zufrieden war und habe da einfach gesucht und nach den richtigen Leuten, mit denen ich das machen kann, habe selbst viel rumprobiert, wie die Struktur funktionieren kann, wenn ich da jetzt was Längeres schreibe, weil es natürlich was sehr anderes ist, als wenn ich da ein Bild mache. Mhm. Und jetzt im letzten Jahr habe ich mit einem Kölner Trickfilmstudio zusammengearbeitet, um die ersten 10 Minuten fertig zu machen.
Das sind Dimensionen, deswegen immer wenn man das hört, dann denkt man immer so, Alter, wofür braucht er die ganze Kohle? Ja, und Wahnsinn. Wie viele Minuten hat er jetzt und wie lange hat das gedauert? Mhm. Weil so ein Strip zu zeichnen, das machst du innerhalb von
einem Tag wirklich so ein Bild. Nein, nicht mal. Das dauert 2 bis 3 Stunden maximal. Ne? Also das ist wirklich überhaupt kein Vergleich. Der Unterschied ist halt wirklich einfach, dass da sehr, sehr viele Leute dran mitarbeiten. Und das macht Sachen immer kompliziert, aber man versucht das natürlich so aufzubauen, um dann irgendwann überhaupt serienfähig zu sein. Weil natürlich könnte man Trickfilm auch günstig günstiger machen und sehr viel weniger aufwendig mit weniger Leuten. Aber und würde wahrscheinlich innerhalb von für kurze Projekte da schneller ans Ziel kommen, weil man nämlich mit sehr viel weniger Leuten reden muss. Man muss weniger korrigieren, weil man ja vieles selbst macht. Aber wenn man dann irgendwann so weit ist und sagt, so, und jetzt ist das Ding erfolgreich und jetzt wollen wir mal nicht nur 10 Minuten machen, sondern jetzt wollen wir mal bitteschön innerhalb von einem Jahr 10 Folgen machen.
Dann kannst du nicht skalieren,
wenn du das. Dann kannst du das vergessen. Hm. Dann spätestens dann bist du halt wieder an dem Punkt, an dem du sagen musst, jetzt brauche ich Hilfe von außen, und dann fängst du genau an dem Punkt an, den ich jetzt Gott sei Dank schon hinter mir habe, nämlich die richtigen Leute zu suchen, die alle auf den gleichen Stil einzuschwören und viel zu korrigieren und so weiter. Und natürlich auch zu gucken, wie du die ganzen Leute bezahlst.
Gehst du dann da tatsächlich so durch dieses Trickfilmstudio und guckst dir dann den Charakter an, von dir, den jemand gezeichnet hat, und sagst du mal so, Frank, runder, viel runder. Und dann gehst du weiter, oder wie?
Es ist nicht ganz so weit entfernt. Es hat nicht ganz diese Aufseher-Attitüde. Aber das Prinzip ist ähnlich. Also heute habe ich zum Beispiel in einem Trickstudio gesessen und habe mir mit den Leuten zusammen die Szenen angeguckt. Im Idealfall sitzt man dann nicht nur mit einer Person da, sondern man macht das so ein bisschen in der Gemeinschaft. Das heißt, man redet auch darüber. Ich sage halt als Autor und Regisseur in dem Fall jetzt auch, was mir vorschwebt, was ich gerne anders hätte. Und dann wird aber darüber teilweise auch diskutiert. Also es ist recht offen, dass dann vielleicht ein anderer Trickfilmzeichner sagt, ich glaube ja, dass es besser wirken würde, wenn man das so macht, wenn man über Bewegungen redet. Und da geht es teilweise dann sehr ins Detail, dass man sagt, vielleicht wäre es gut, wenn das hier einen Moment länger steht oder wenn man den Schnitt eher hier setzt und so weiter. Also es entstehen so Diskussionen. Das ist sehr, sehr schön zu sehen und macht mir noch großen Spaß, jetzt nachdem ich halt so lange auch eher allein gearbeitet habe. Und das andere, wie ich es halt zumindest jetzt bei diesen ersten 10 Minuten und bei der Vorproduktion hauptsächlich gemacht habe, ist tatsächlich, dass durch die Distanz, weil ich ja eigentlich in Frankfurt am Main sitze, sie mir die Sachen rüberschicken per Internet und habt von gehört, ne? Internet.
Frankfurt am Main, habe ich schon mal von gehört.
Großartiges Ding. Ja. Frankfurt am Main, Internet. Und da gehe ich dann hin und mache mir Screenshots von den Frames, also von den Bildern in den Szenen, die ich kriege, bei denen ich sage, da passt für mich noch was nicht. Und dann schreibe ich da tatsächlich direkt in die Bilder mit rein, was bitte anders soll, und zeichne da auch drüber. Das heißt, ich sage, passt mal auf, hier der Arm, der wird irgendwie zu klein. Die Hand hier, die sieht irgendwie komisch aus. Versuch mal den Daumen eher dahin zu tun. Versuch die Figur mal hier in die andere Pose zu bringen, weil das eine unnatürliche Pose ist. Die sieht irgendwie nicht gut aus. Oder versuch das mal irgendwie schneller zu machen. Die Kamerafahrt langsamer. Ganz viele Sachen. Es geht da immer mehr ins Detail. Und so geht es ein paar Mal hin und her, bis man zufrieden ist.
Boah. Ja. Das klingt aber auch so, als wenn dann du 20 Leute für dich ackern, dass du nicht zu viel kommst, weil du, also zu dem, was du normalerweise den ganzen Tag machst, weil du die ganze Zeit immer hier nochmal eine Korrektur, da nochmal.
Also es gibt auf jeden Fall einen Grund, warum die Cartoon-Zeichnerei so in den letzten anderthalb Jahren bei mir schon ein bisschen nachgelassen hat, und nicht, weil ich auf der faulen Haut gelegen habe, sondern weil tatsächlich halt von dieser Koordinationsarbeit unglaublich viel Zeit geschluckt wird. Ja. Natürlich auch vom Suchen, mit wem macht man was und so weiter. Also ich hänge schon mittlerweile sehr, sehr viel am Telefon, schreibe E-Mails und mache Korrekturarbeiten. Das macht aber auch Spaß. Es ist natürlich am Ende des Tages, wenn man auch von außen so ein bisschen Feedback kriegt, manchmal nicht so befriedigend, weil man kein unmittelbares Resultat hat. Wenn ich Cartoons zeichne, veröffentliche ich die, klar, und ich krieg sofort irgendwie auf Facebook like, und dann ist das halt Balsam für mein Ego. Aber und das habe ich hier halt nicht. Hier ist wirklich die Befriedigung, dass Dinge passieren, ohne dass ich wirklich aktiv selbst jetzt da dran sitze, sondern dass irgendjemand im Idealfall was macht, was mich selbst ja auch überrascht und begeistert. Und das ist eine tolle, wirklich tolle Erfahrung, wo das auch wieder so ein Eigenleben kriegt. Man kriegt plötzlich eine Filmszene mit den Figuren, die ich mir irgendwann mal ausgedacht habe.
Geil.
Aber und plötzlich merkt man, wow, die machen irgendwas, womit ich nicht gerechnet habe, und es passt aber. Ich glaube irgendwie, dass diese Figur lebendig ist. Das sind so schöne Momente, die ich jetzt damit verbinde und von denen ich hoffe, dass es da noch einige mehr gibt.
Man muss aber auch sagen, dass wenn du sagst, ist dein Cartoons zeichnen leidet so ein bisschen darunter oder ist ein bisschen weniger geworden, das ist auch schon auf ziemlich hohem Niveau, ne? Weil denn der Output von dir ist mir schon öfter aufgefallen, echt enorm. Also was okay. Man sieht irgendwie so die regelmäßige Cartoons, dann diese Trickfilm-Vorhaben sind ja schon irgendwie seit vielen Jahren, scheint da immer wieder mal was durch. Da kommt auch, ich erinnere mich an ziemlich witzigen Flashfilm, das war, glaube ich, irgendwie so 2007 oder
ja, genau, so. Ja, genau, der ist noch ein bisschen älter und so.
Okay,
ja.
Genau, und dann ja irgendwie Bücher, Habe ich jetzt letztens nochmal geguckt, was es da alles noch an Zeug gibt, das ich überhaupt nicht kenne. Kochbuch des Todes und Zeug.
Genau, so. Das ist was Neueres. So,
dann in der Spielzeugabteilung gibt es von dir illustrierte Kartenspiele und
ein Imperium.
Jede Menge Zeug. Und dann denke ich halt so.
Kleines Imperium.
Denke ich halt so, okay.
Ich will die Weltmacht. Das ist ja, da muss ich ja noch ein bisschen ackern. Ich finde es immer schön, wenn das nach außen so wirkt. Das ist natürlich immer die große Panik, dass in dem Moment, in dem man sich so ein bisschen zurückzieht und an etwas arbeitet, was nicht unmittelbar präsentiert werden kann, sondern halt erst in einem Jahr, hat man natürlich immer so ein bisschen die Furcht, dass alle Leute abspringen und das nach außen wirkt, als wäre man einfach faul. Und für einige Leute wirkt das auch manchmal so. Ne?
Kriegst du also solches Feedback?
Ja, schon manchmal. Ach, auch. Ne? Das schlägt dann natürlich schon auch manchmal in diese Kerbe rein. Da legt man sich mit der Zeit dann zwar so ein bisschen dickeres Fell zu, aber gleichzeitig kann man nicht umhin, da so ein bisschen Selbstzweifel dann auch zu kriegen und zu sagen, ist das wirklich richtig, was ich hier gerade so mache? Und,
wie bescheuert ist das denn?
Ja, klar.
Dann ackerst du 3 Jahre lang, bis überhaupt mal das Ganze so anerkannt ist, dass du ein bisschen was davon leben kannst, und so lange sagen alle Leute immer, ey, lass das sein, mach was Ordentliches. Kaum läuft es und du machst mal wieder ein bisschen weniger.
Ja, ja.
Bist schon eine faule Sau geworden.
Es ist, ne? Man baut ja selbst so eine Erwartungshaltung auf. Das ist ja immer so. Das kenne ich ja mittlerweile. Und ich habe auch irgendwann gelernt, dass das natürlich das unglaublich viel mit Gewohnheit zu tun hat bei Leuten, die Sachen konsumieren, die sich in vielen Fällen ja nicht Gedanken darüber machen, was passiert sonst bei jemandem, der irgendwas produziert, was ich gut finde? Was passiert in dessen Leben? Es kann ja auch sein, dass der mal einfach andere Sachen zu tun hat oder so. Direkt darauf zu schließen, weil ich etwas nicht sehe, weil da nichts ist, macht der nichts. Das ist wie so ein Roboter, der runtergefahren wurde in so einen Standby-Modus, der für nichts anderes da ist.
Aber selbst wenn das so wäre, ich verfolge ein paar Webcomics gerade, sowas wie Question über Content oder so, die halt täglich rauskommen, wo ich jeden Tag wieder vorsetze und denke,
ja,
hat er sie noch alle gemacht?
Ja, das ist auch Gagger, ne? Also ich bin ja selbst fasziniert von Leuten, die mit einer unglaublich viel größeren Regelmäßigkeit auch jetzt Comics machen zum Beispiel als ich. Bei mir hat sich natürlich der Fokus aber auch irgendwann verschoben, und es ist schwierig, da manchmal ehrlich zu sich selbst zu sein, wenn man so im allgemeinen Bewusstsein immer noch als der Cartoonist, das ist das, was er macht. Und man selbst ist eigentlich schon so ein paar Schritte weiter, ja. und sagt, das mache ich zwar auch irgendwie noch, aber eigentlich würde ich ja gerne das, und da arbeite ich auch schon dran. Weißt du natürlich nicht, kannst du ja nicht sehen, kann ich dir auch nicht zeigen, ist noch nicht fertig. Das ist manchmal so ein bisschen Spagat, dass man da zwangsläufig auch einige Leute vom Kopf stößt und enttäuscht. Auch Leute, mit denen man zusammenarbeitet, weil natürlich schon immer sehr darauf gedrungen wird, dass man die Sachen weitermacht, mit denen man gerade Erfolg hat. Ganz genau, klar. Ja. Weil das ist ja auch logisch. Also mein Verlag profitiert natürlich davon, dass ich weitere Bücher mache. Die Leute, mit denen ich Merchandise mache, profitieren davon, wenn ich Merchandise weitermache und so weiter. Das sind auch alles Dinge, die mir Spaß gemacht haben und die mir auch noch Spaß machen können. Aber es würde mich nicht befriedigen, mich da ständig zu wiederholen. Und deswegen war es für mich ganz wichtig, da einen Schritt weiter zu gehen jetzt und die nächste große Sache für mich in Angriff zu nehmen, in dem Fall jetzt diese Trickfilm-Sache. Ich erzähle auch gleich noch ein bisschen was zum Crowdfunding, weil da sind wir ja komplett von abgekommen. Aber
bist du jetzt eigentlich der Erste, der das so macht, groß? Also diesen Schritt Web-Comic-Serie und dann, egal mit was für Zwischenstufen jetzt, aber ne, von dieser Web-Comic-Serie zu einer Animationsserie?
Also ich wüsste zumindest nicht, wer das sonst gemacht hat.
Ist super, weil Präzedenzfall, dann kann man, weißt du, ja, werden alle dann immer kommen, werden sagen, Joscha, sag mal damals, ne, als du unsicher warst.
Damals, Opa, erzähl noch mal.
Ja, wirklich, ja.
Aber das, wo du Geld wolltest von allen.
Aber in meiner Wahrnehmung ist es ja sowieso sowas, was dir sehr nahe liegt, irgendwie Vorreiter in irgendwas zu sein. Also
es macht natürlich Spaß, mich reizt schon immer dieser Pioniergeist-Gedanke schon auch so ein bisschen dahinter, irgendwas zu tun und sich ganz besonders zu fühlen und so weiter.
Klar. Also ich hab zwar damals irgendwie, ich war spät dran, ich habe dein erstes Buch geschenkt bekommen und dann gesehen, krass, der macht da irgendwie seit einer halben Ewigkeit schon regelmäßig Cartoons in dieses Web. Und damit warst du ja auch einer der Ersten dann irgendwie.
Da hatte ich Glück, das war weniger Konzept, als dass das wirklich einfach eine Notlösung war für mich. Ich hatte halt Bock, da was zu veröffentlichen.
Das war Jahrtausendwende, ne?
Das irgendwie. War 2000, ich kann das mal ziemlich genau pinnen, weil das war so im März 2000 habe ich angefangen damit und dachte ursprünglich, dass ich das jetzt irgendwie mal einen Monat mache. Einfach um mich auszuprobieren, ob ich das irgendwie hinkriege und wie das funktioniert und so. Und hatte da gerade einen sehr deprimierenden Job in einer einem, ja, so einem Medizinunternehmen eigentlich hinter mir, das geleitet wurde von so einem größenwahnsinnigen Arzt, der ehrlich gesagt zu dem Zeitpunkt auch eine Idee hatte, die gar nicht so schlecht war, bloß die Umsetzung hat halt komplett, hat er vor die Wand gefahren.
Was ist das eigentlich dann für ein Job, also den du gemacht hast, bist du?
Bei diesem medizinischen Konzern, ja. da war ich 3 Monate eigentlich dafür angestellt, medizinische Kurzfilme zu drehen,
okay,
und zu schneiden. Und meine Idee war, weil ich ja auch damals schon immer in den Filmbereich wollte, dass ich mir da das Handwerk einfach drauf schaffen kann. Mhm. Dass ich eine Möglichkeit habe, alle Schritte, die es braucht, um von den Aufnahmen bis zu einem fertig sendbaren Produkt zu kommen, die alle selbst auszuprobieren. Das heißt, ich konnte mit der Kamera losrennen, konnte danach halt nachvertonen, konnte Interviews führen, konnte schneiden, nachbearbeiten, um am Ende so eine Art Ein-Mann-Nachrichtenstudio. Das war die Idee, soweit die Theorie. Und am Ende da rauszukommen und hoffentlich das Handwerk so gut zu beherrschen, dass man dann hingehen kann und damit Musikvideos, Kurzfilme oder vielleicht sogar irgendwann Featurefilme machen kann.
Klingt so ein bisschen wie bei Kollegen von mir, so die Radio-Idee, die auch mit Krankenhausradio angefangen haben.
Ah, okay.
Nur so ähnlich, ne?
Für mich war da damals eine unglaublich große Inspiration Robert Rodriguez, der damals so Mitte der 90er El Mariachi dafür $7,000 gedreht hat groß gepredigt hat immer, dass man eigentlich keine Filmschule braucht, sondern sich das ganze Zeug selbst drauf schaffen kann. Alles, was man braucht, ist Routine und das habe ich verschlungen. Einfach diese Philosophie war mir so nah, weil ich so dachte, so ja geil, keine Theorie mehr, sondern direkt Praxis und alles von der Pike auf hinterfragen und so gesehen war das halt die Idee, das darüber machen zu können. In der Praxis sah es so aus, dass ich ganz, ganz schnell mit diesem größenwahnsinnigen Arzt angeeckt bin, der kein Konzept hatte, der dafür, glaube ich, 50.000 Mark damals ausgegeben hat, um eine Erkennungsmelodie von einem neuseeländischen Orchester einspielen zu lassen für diese Firma. Oh Gott. Und aber es gab keine Inhalte und ich habe immer da gesessen und ich bin ja kein Medizinstudent. Das heißt, ich kann zwar Kamera auf irgendwas draufhalten und zusammenschneiden, aber ich weiß ja nicht, auf was und was da gesagt werden soll und so weiter. Und tatsächlich habe ich da irgendwann Schrembel auf den Tisch geknallt bekommen und gesagt bekommen, verfilm mal, bitteschön. Und dann habe ich mich selbst so ein bisschen schlau gelesen über Spinalanästhesie und habe dann einen Kurzfilm gemacht über Spinalanästhesie.
Was wahrscheinlich auch spannend gewesen ist.
Das war super. Ja. Irgendwie dann, und dann habe ich und auch wirklich noch Animationen gebastelt damals, wie das funktioniert und so. Und dann bin ich da aber nach ein bisschen Gezeter bin ich da dann auch raus. Und das war der.
Anna hat gerade die Handbewegung gemacht. Hattest du schon mal eine Spinalanästhesie?
Nee, aber ich habe mal einen Beruf gelernt, in dem ich viel Neurologie hatte und habe mich an die Spinalnerven erinnert.
Ah ja, okay. Anna ist kundig.
Siehst du mal, da haben sie dir auch drin rumgebohrt schon.
Ja, ich bin halt Hypochonder, da muss man sich auskennen. Man muss ja wissen, wovor man Angst hat.
Sehr gut. und als ich dann da raus bin und dann überlegt habe, was mache ich als nächstes, da lief das so ein bisschen an, gerade bei mir mit Musikvideos. Ich hatte einen Kumpel, der zu dem Zeitpunkt so ein bisschen Erfolg hatte im Musikbereich und gerade sein zweites Album veröffentlicht hatte. Und
kennt man den noch?
Turner heißt der. Ich glaube, der hat sich mittlerweile sehr umorientiert. Seit vielen Jahren habe ich jetzt zumindest im Musikbereich nichts mehr von ihm gehört.
Mhm. Zu Elektro.
Ja, genau. Ladomat war das damals.
Haben wir letzte Folge noch drüber gesprochen. Ladomat, Jahrtausend, dieses.
Ja. Und da war er halt auch so um die Jahrtausendwende, war da ganz erfolgreich und hatte mich dann gefragt, ob ich Musikvideos für ihn machen will. Und da habe ich 2 für ihn gemacht und die waren auch sehr erfolgreich mit so einem unglaublichen Mikrobudget. Ich glaube, das zweite war das teurere und für das habe ich 5.000 Mark gekriegt. Und aber es war toll, weil wir uns komplett kreativ austoben konnten. Und das ist auch immer noch auf YouTube zu sehen.
Das verlinken wir.
Ja, könnt ihr gerne machen. Das heißt Head in the Sky heißt das Video. Ja. Und es geht um, im Grunde sieht man auch schon so ein bisschen so nicht lustig Elemente da drin, weil ich habe damals Puppen gebaut dafür, kleine Meerschweinchen. Und es geht, im Grunde spielt Paul, der Musiker, also Turner, spielt so eine Art verrückten Professor, der in so einem
Krankenhaus
dunklen
Labor
ist.
Auf den Tisch knallt.
Nee, aber er hat so eine Art großes Terrarium, da sind ganz viele Meerschweinchen drin und er fängt dann an, Luftballons an diese ganzen Meerschweinchen zu knoten und die in den Himmel steigen zu lassen, bis der komplette Himmel voll ist mit Meerschweinchen und dann knotet er einen Luftballon an sich selbst und steigt in den Himmel und da sind die ganzen Meerschweinchen in ihrem Himmel und dann explodiert die Hütte, aber weil er die Gasflasche natürlich angelassen hat und dann fliegen die ganzen Teile rum und die Meerschweinchenballons gehen kaputt und er fliegt dann da rum und fängt die Meerschweinchen auf, also...
So. Das ist schade, dass du
das habe ich für 5.000 Mark gemacht.
Ja, ja. Ist notiert.
Ja, aber das war lustig. Aber war dann letzten Endes kamen wir dann irgendwann an einen Punkt, an dem ich gemerkt habe, Ich habe ein Problem damit, von anderen Leuten sagen zu lassen, was ich bitte kreativ umsetzen soll.
Mm.
Und das kam dann halt ziemlich schnell mit größeren Budgetangeboten. Damals sollte ich für Golden Boy featuring Miss Kitten sollte ich ein Video machen.
Lustig.
Und da hatten wir dann so Anfangsgespräche, bis ich gemerkt habe, das geht von deren Seite in eine komplett andere Richtung als das, was ich mir vorstelle. Und da habe ich gemerkt, das kann ich nicht. Kann ich da irgendwas Zeug umsetzen, einfach auf Zuruf.
Aber so diese, weil wir das von Sarah Borini, die ja auch mal bei uns zu Gast war in der Sendung, ja, auch so ein bisschen kennen, dass, okay, du kannst jetzt wahrscheinlich einigermaßen leben von den Sachen, die du machst.
Ja, sehr gut sogar. Deswegen konnte ich ja auch diese ersten 10 Minuten Trickfilm jetzt selbst finanzieren, weil ich sogar die letzten Jahre so ein bisschen was zur Seite schaufeln konnte.
Aber konntest du, das ging ja wahrscheinlich nicht immer. Ich meine, von dieser Phase, wo du gar nichts damit verdient hast, bis zu der Phase, wo du einigermaßen davon leben konntest,
ja,
hast du dann auch so Aufträge gemacht, eben solche Kreativaufträge, ja, wo dir genau so jemand gesagt hat, so, wir möchten, dass sie da so machen. Und dann, ja, ne, so dieses.
Hab ich teilweise gemacht, aber ich glaube auch, dass ich nie sonderlich gut darin war. Also ich hatte schon immer sehr meinen Stil und hatte aber auch das Glück, dass die paar Aufträge, die ich angenommen habe, und die kannst du tatsächlich an einer Hand abzählen, dass das meistens sehr, sehr unkomplizierte Auftraggeber waren.
Okay, ich dachte, das hätte ich dich gefragt, was war das Schlimmste, was du da jemals...
Ich habe mal ein Maskottchen für ein Jalousiengeschäft gemacht, das war ziemlich grauslich.
Sehr schön.
Ja, weißt du, so Mütze auf, Daumen hoch und so ein
Kack. Ja, ja, okay, verstehe. Ja, gut.
Aber... Um mal weiter oder wieder zurück auf den Vorreiter zu kommen. Ich finde das nämlich wirklich interessant, dass sich das so durchzieht bei dir. Du irgendwie warst sehr früh im Web, also nicht der Erste, aber früh zumindest. Und dann diese Trickfilm-Umsetzung, eben schon erwähnt, ist eine alte Idee von dir. Ist halt wirklich, gerade in Deutschland, glaube ich, echt schwierig durchzukriegen. Also bei einem Sender unterzukommen mit, das habe ich nicht aus den
USA gekauft. Zumindest in der Größe zu machen, ja,
ja.
Also es gibt natürlich andere Kollegen. Mein guter Kumpel Ralf Rute hat ja irgendwann auch angefangen, seine Cartoons als Video umzusetzen, ja, und macht das jetzt seit einigen Jahren sehr erfolgreich auf YouTube. Aber auch der ist einige Male mit Sendern so ein bisschen gegen die Wand gerannt und hat irgendwann aber auch gesagt so, ja, dann muss das vielleicht auch einfach nicht.
Wie läuft denn das normalerweise? Weil du sagst du, dass so wär's, wie ich es natürlich aus meiner Kindheit auch kenne, amerikanische Trickfilmserie wird gekauft.
Ja.
That's it. Und dann denke ich immer so, okay, deutsche Trickfilmserie. Mir fallen dann immer solche Sachen ein wie, ich glaube, das war Berlin oder so eine Serie, wo es so Zwischensequenzen gab
dann, ja, ja.
Mhm. Wo ich dachte so, okay, cool, da konnten mal ein paar Zeichner, wahrscheinlich Locals, was machen oder
ja,
so.
Ich dachte aber jetzt gerade gar nicht nur so sehr an Trickfilm, sondern es ist ja in Deutschland einfach oft so, dass du... Also wenn mal irgendeine Serie in Deutschland irgendwie geschrieben und umgesetzt wurde, dann wird das überall total abgefeiert, weil krass, wir haben was Eigenes geschaffen.
Endlich wieder was Eigenes, wir trauen uns wieder was.
Wie kommt denn das im Business zustande, wenn sowas zustande kommt? Also,
du meinst jetzt in Deutschland oder allgemein?
Nee, wenn es allgemein geht, kannst du natürlich auch mal erzählen, aber so in Deutschland, weil ich habe das dann nicht so auf dem Schirm gehabt, muss ich sagen.
Tatsächlich gibt es da halt, wie bei den meisten kreativen Projekten, nicht so den einen Weg. Also tatsächlich ist es so, dass wir hier in Deutschland, in meiner Wahrnehmung zumindest, nach wie vor sehr risikoscheu sind. Das bedeutet auch, dass halt die meisten Sender lieber auf im Ausland etablierte Formate zurückgreifen und sich da Konzepte einkaufen oder halt gleich komplett fertige Serien, um die zu synchronisieren. Aber dass selten jetzt jemand mit seinem Kopf dafür gerade stehen will, irgendein Konzept durchzuwinken, das im schlimmsten Fall ganz viel Geld kostet und nichts einspielt.
Ist das denn so teuer im Vergleich? Ich weiß nicht, ich weiß ja nicht, was kosten dann Sendeminuten, wenn du Menschen filmst mit 1000 Kameramännern und bla im Vergleich zu, wenn ein paar Leute was zeichnen.
Es ist ganz, ganz unterschiedlich. Man kann das tatsächlich gar nicht so pauschal sagen. Also im Grunde ist es ja auch eine skurrile Zeit, weil wir erleben gerade in Amerika so die goldene Zeit des Fernsehens, ne? Also was da gerade passiert, ist auf einem Level, auf einem Niveau, auf dem die wenigsten Kinofilme wirklich passieren. Und es ist, also ich komme nicht hinterher mit Serien gucken. Ich hoffe wirklich, dass Fernsehen irgendwann wieder scheiße wird, damit ich Zeit habe, diese ganzen Sachen aus der Jahrtausendwende zu gucken. Aber momentan sieht es nicht danach aus. Also das ist toll, einfach wie viel Talent da mittlerweile ist und auch wie viel Budget da reingesteckt wird. Ne? Und es zeigt bloß einfach auch, dass sich das lohnt, dass sich das lohnen kann. Und hier in Deutschland ist es leider halt so, dass die Gelder immer mehr schrumpfen. Das liegt natürlich auch daran, dass Fernsehen so diese Monopolstellung mehr und mehr verliert. Dass die natürlich wissen, dass ihnen die Fälle wegschwimmen und dass gerade so die... ja, also bestimmte Zielgruppen auch jetzt schon komplett ins Internet abgewandert sind. Ich hatte vor ein paar Jahren ein Gespräch mit jemandem von Pro7 Sat.1 und die haben damals Lost ausgestrahlt. Und Lost galt zwar so damals als der heiße Scheiß, also über den sich jeder unterhalten hat, aber gleichzeitig wurde mir erzählt, ja, schaltet halt bloß keiner ein, weil Lost so abhängig macht und jeder so schnell wissen will, wie es weitergeht, dass die ganzen Leute, die das wissen wollen, und das sind hauptsächlich junge, ein bisschen gebildetere, männliche Zuschauer, die sind alle internetaffin. Das heißt, die gehen, sobald die amerikanische Folge gelaufen ist, gehen die ins Netz, saugen sich da die Folge runter und gucken sich da an. Das heißt, jeder redet drüber, aber keiner guckt's in Deutschland im Fernsehen. Mhm. Dementsprechend wurden die letzten Folgen da irgendwo auf Kabel 1, glaube ich, verwurstet, weil die keiner mehr sehen wollte. Also das ist tatsächlich ein Punkt. Das Fernsehen hat weniger Geld. Und dieses weniger Geld ist aber immer noch eine Menge Geld. Das wird bloß halt dann auf die sicheren Pferde gesetzt, wo sie sagen, der Vorteil, den wir gegenüber dem Internet haben, ist eigentlich das Momentane, dieses Gruppengefühl. Deswegen Fußballspiele, große Shows, Castingshows, die sich an einem Abend entscheiden. Alle Leute müssen es an dem Abend gucken, weil am nächsten Tag interessiert es ja ohnehin dann niemanden mehr. Mhm. Wir unterhalten uns da direkt drüber und dann wieder weg. Und diese Tendenz hat das Fernsehen momentan, dass das alles sehr für den Moment gemacht wird. Das bedeutet aber auch, dass halt viel Geld nur ausgegeben wird, wenn du halt Millionen von Leuten an einem Abend vor einen Bildschirm kriegst. Und dann sind das verbrannte Konzepte, weil du kannst Schlag den Raab zum Beispiel nie wieder ausstrahlen. Das läuft einmal und dann interessiert es einfach niemanden mehr.
Aber jetzt zum Beispiel, ich meine, uns wird es ja wahrscheinlich allen so gehen.
Ja.
Ich kann es nicht ertragen, mich zu einem festen Zeitpunkt vor den Fernseher setzen zu müssen. Das habe ich seit Jahren nicht mehr gemacht. Es sei denn, es ist Bundestagswahl.
Mhm.
Ne? Aber selbst dann sitze ich vorm Rechner und dann lasse ich mir das streamen.
Ja, ich sehe das ganz genauso wie du. Also man darf nicht unterschätzen, dass da draußen natürlich immer noch eine Menge Leute rumrennen, die das nicht so handhaben. Aber die Tendenz geht auf jeden Fall dahin. Und da muss Fernsehen sich natürlich auch überlegen, wie sie trotzdem diese Stellung behalten, wie sie da irgendwie mit verschmelzen. Aber es gibt einfach keine Rechtfertigung mehr, dass ich zu einer bestimmten Uhrzeit vor dem Monitor sitzen muss und nicht sagen kann, okay, dann lief ab Dienstag läuft die neue Folge nicht lustig. Und da heißt es nur noch ab Dienstag. Und das heißt, ich muss nicht Dienstag da sein, ich kann auch Mittwoch da sein. Ja. Die läuft ab, da ist sie einfach da. Vielleicht sagen wir gar nicht mehr läuft, sondern da erscheint halt die neue Folge. Fertig. Da geht auf jeden Fall die Reise hin. Aber momentan ist halt die Tendenz, entweder Sachen zu produzieren, die so einen unmittelbaren Revenue wieder reinkriegen. Das heißt, die müssen sofort gegenüber der Holding und was weiß ich, was für Leute da alle drüber stehen, sofort beweisen, das ist etwas, das hat funktioniert. Das hat Quote gebracht. Über die Quote müssen wir uns gar nicht unterhalten, wie unsinnig diese Zahlen sind, die auf Geräten basieren, die irgendwann in den 60er Jahren etabliert wurden. Diese Technik wurde seitdem nicht geändert. Wir erfassen immer noch komplett Deutschland, die Einschaltquoten, aufgrund von, glaube ich, 6000 Leuten, die so ein Gerät zu Hause stehen haben.
Und zwar 6000 Leuten, die sich auch bereit erklären, sowas. Also, dass die nicht der Durchschnitt der Bevölkerung
nichts.
Sind.
Es gibt zum Beispiel ausländische Mitbürger, kriegen nicht so ein Gerät. Das heißt, die fallen komplett raus.
Oh, das wusste ich auch nicht, das ist ja nett.
Das gibt's nicht. Ja? Also, wie gesagt, die Quote an sich ohnehin mit Vorsicht zu genießen.
Okay. Mich würde mal interessieren, in dem Kreis, den wir jetzt erreichen, wer von euch kennt jemanden, der so ein Gerät
auf... Das fände ich auch interessant.
Ich habe noch nie jemanden kennengelernt.
Bitte gibt uns Rückmeldung. Bitte, bitte, bitte. Also wenn ihr einen kennt, der einen kennt, reicht auch.
Ja. Ich weiß gar nicht, ob die irgendwie so... Aber die müssen wahrscheinlich keine Geheimhalteerklärung irgendwie unterschreiben oder so, ne? Weil wahrscheinlich die würden ja Geschenkkörbe voller Gold kriegen von den Fernsehsendern, wenn irgendjemand wüsste, wo die stecken, diese Leute.
Stimmt, da musst du ja nur einen ganz kleinen Anteil von bestechen. Dann
kriegst du schon. Ich mal eben ganz kurz hier nochmal das Gerät so ein bisschen nach.
Gerne.
So.
Gut, in der Zeit biege ich nochmal kurz zurück auf die Vorreitergeschichte, weil du bist irgendwie an diesen Fernsehsendern, du hast es oft versucht.
Oft noch nicht, nee.
Okay, ja. Aber ich habe irgendwie, dann habe ich wahrscheinlich jedes Mal, wenn du darüber was gesagt oder geschrieben hast, habe ich das wohl mitbekommen und das kam mir dann oft vor. Dann irgendwann kam halt der Entschluss, dass du das selber machen willst und dann eben auch Crowdfunden. Und da finde ich jetzt sehr interessant, dass du nicht zu Startnext oder irgendeiner anderen Plattform gegangen bist, sondern das selber gemacht hast. Und Das hast du doch sicherlich nicht nur gemacht, um ein Schweiß- und Geldgrüne Grütze-Barometer zu haben, sondern weil du...
Tatsächlich stand da ein bisschen mehr dahinter.
Ja,
tatsächlich habe ich mich natürlich ein bisschen mit Crowdfunding auseinandergesetzt, bevor ich mich entschlossen habe, das dann komplett selbst aufzuziehen. Die Idee war tatsächlich zu sagen, wie funktioniert das in Deutschland am besten? Und in Deutschland gibt es einfach noch keine etablierten Plattformen. Es gibt natürlich Startnext und es gibt Indiegogo, glaube ich, auch einen deutschen Ableger und so. Aber die haben alle keine große Community. Es sind echt nicht viele Leute angemeldet. Allein wenn man sieht, wie viel diese Plattformen über die letzten Jahre sind es ja, glaube ich, schon, dass die existieren, eingenommen haben, sieht man, dass das vergleichsweise wenig ist. Gerade wenn man so ein bisschen rüberschielt nach Amerika und Kickstarter sieht und einfach unglaublich, wie viele Projekte da gleichzeitig am Start sind und wie erfolgreich und in welchen Größenordnungen das passiert. Und deswegen dachte ich die ganze Zeit, wenn es da nicht etwas gibt, was ohnehin in aller Munde ist, sondern ich dann nochmal quasi eine komplett andere Plattform erklären muss, dann ist das eher ein Geschenk für diese Plattform und nicht für mich.
Ja klar, vor allem bist du eine größere Plattform.
Ja, das war halt der Grund, dass ich gesagt habe, ich kann dann eher auf die Community zurückgreifen, die ich aufgebaut habe. Und es wäre eher eine Bremse, wenn ich jetzt anfangen würde, diesen Leuten noch zu erklären, bitte, ihr müsst euch ab jetzt aber nochmal bei einer komplett anderen Firma anmelden, um hier mitzumachen. Und diese andere Firma will vielleicht auch von euch noch ein bisschen Geld haben. Ich glaube, im Punkto Startnext jetzt momentan noch nicht. Da kannst du auch irgendwie vorbeischippern und das kostet da nichts.
Genau.
Aber es war immer noch... so diese Bremse, da ich dachte, nee, das haut mir irgendwie die Idee kaputt und es gibt auch immer noch das Gefühl, da hängt noch irgendwas anderes mit drin und so weiter. Gleichzeitig hatte ich natürlich den großen Bonus, dass ich in den letzten 4 Jahren, ohne das jetzt bewusst zu planen in diese Richtung, schon die ganzen Bausteine für so eine eigene Plattform aufgebaut hatte. Das heißt, mein Kollege Matze Vogel, mit dem ich jetzt schon seit vielen Jahren die Internetseite zusammen mache, der die für mich programmiert, zusammen mit jemand anderem, hat mit mir auch den Shop aufgebaut. Und im Grunde ist Crowdfunding ja nichts anderes als eine umgekehrte Finanzierung, ein umgekehrter Produktionsprozess. Es wird immer gerne als Betteln erstmal so pauschal dahingestellt, aber es ist ja Quatsch, weil die Leute kriegen ja einen Gegenwert. Sie kriegen ihn bloß halt erst, nachdem die Finanzierung erfolgt ist und nachdem die Produktion dann erfolgt ist. Deswegen sage ich immer, es ist eigentlich nur die Reihenfolge ist umgekehrt. Ich gehe nicht in Vorleistung und produziere was und versuche es dann zu verkaufen, sondern ich versuche etwas zu verkaufen, was ich danach produziere.
Ich finde das Prinzip, also seitdem es das gibt, eigentlich super.
Es ist so naheliegend, ne? Und es ist das Einzige ist halt, dass es rechtlich immer noch echt wackelig ist. Das ist einfach
okay, das weiß ich gar nicht.
Ja, das habe ich mir nämlich gefragt, weil wenn du nämlich keine Plattform hast, musst du dieses Legalese oder wie man das nennt, ja alles selber aufsetzen nach dem Motto, ich habe ein Recht an etwas, was es noch nicht gibt und wo ich auch das Produkt natürlich noch nicht hundertprozentig benennen kann.
Es ist auch echt schwierig, weil es ist auch immer noch nicht klar, was machst du da eigentlich? Es sind keine Spenden, weil es ist kein gemeinnütziger Zweck, für den die Leute was geben, auch wenn es so im normalen Jargon auch gerne mal als Spenden dahingestellt wird. Deswegen bin ich immer sehr darauf bedacht, immer Unterstützung zu sagen, damit es nicht angreifbar ist.
Okay.
Das andere ist aber tatsächlich auch, dass die Sachen, die Leute dafür kriegen, haben teilweise ja nicht den direkten Gegenwert. Das heißt, ich verkaufe hier dann später irgendwann eine DVD, für die Leute 25 Euro geben, aber auf der eine Folge drauf ist. Im Laden würde sich hier dann Kopf greifen und sagen, natürlich, mache ich nicht. Hier ist es immer klar, man muss den Leuten kommunizieren, ihr unterstützt etwas, was dadurch produziert wird und helft uns, aber ihr kriegt einen Gegenwert, der hat bloß nicht genau den Gegenwert, den ihr vielleicht in Geld gebt und so. Ne? Deswegen, ihr könnt das nicht 1:1 setzen und man ich versuche immer auch klar zu machen, das ist kein Shop. Es ist nicht so, dass ihr was einkauft und dann sagt vielleicht, ach, ich guck mal, ob es mir gefällt und wenn es mir nicht gefällt, gebe ich es auch einfach zurück oder so. Da muss man ja irgendwie drauf vertrauen können, dass das Geld, das dann da drin ist, später nicht dann wieder zurückgefordert wird, weil vielleicht das Endprodukt nicht gefällt. Der Punkt ist, rein theoretisch kann man natürlich aber auch sagen, es ist schon ein Kauf. Man muss das genauso abrechnen und so weiter.
Lieferzeit ist halt ein bisschen länger.
Lieferzeit ist länger, aber im Grunde diese Garantiezeit, die halt Endkunden haben, die muss man ja trotzdem irgendwie geben. Das heißt, wenn Leute selbst 3 Monate später irgendwann ein T-Shirt von mir kriegen das und sagen, na, gefällt mir aber nicht, dann ist das nicht deren Problem. Dann ist das mein Problem.
Ich habe das ehrlich gesagt nie so wahrgenommen. Ne? Ich habe immer gedacht, das Produkt, das ich finanziere beim Crowdfunding, ist in deinem Fall jetzt die Serie.
Ja.
Und dass ich dann auch noch ein T-Shirt dazu bekomme,
ja.
Yay, aber ist jetzt für mich nicht so wichtig, weil ich will diese Serie.
Genau.
Und da kann man, also jetzt gerade bei deinem Projekt ist es ja auch so, dass die erste Hälfte der ersten Folge, die kann man sich ja auch ansehen. Und dann, also wenn du jetzt nicht danach wichtig, auf einmal der Meinung bist, ach ne, ich glaube, ich mache das jetzt alles total bizarr und auch nur noch in Schwarz-Weiß und eigentlich alle Charaktere finde ich doof und darum ersetze ich die jetzt durch Toastbrot. Und also wenn du genau das nicht machst, dann ist es ja, also...
Das Risiko ist sehr überschaubar, ja. Sagen wir mal so, weil die Leute kaufen ja nicht die Katze im Sack, wie du gerade geklärt hast, sondern die sehen, was sie kriegen und dementsprechend muss jemand schon wirklich sehr, sehr blind da durchmarschieren und seine ganzen Kreditkarteninformationen eingeben, wenn er vorher nicht weiß, was er da eigentlich dafür kriegt. Aber darüber macht man sich natürlich trotzdem Gedanken. Was passiert, wenn es doch halt passiert, dass irgendjemand sagt, übrigens, ich habe gerade entschlossen, mir gefällt das jetzt doch nicht und ich will mein Geld jetzt wieder haben. Und als Kaufprozess ist das legitim. Und das, deswegen sage ich, ist es halt eine rechtlich wackelige Methode, weil in dem Moment, in dem Leute ihr Geld zurückfordern können, ist es für uns natürlich schwierig, darauf eine sichere Finanzierung aufzubauen.
Spannende Geschichte, vor allen Dingen, weil es bei uns noch alles so neu ist. Es gibt ja das Gerücht, dass Kickstarter, die jetzt in England gelandet sind,
genau, in England sind sie jetzt los.
Nach Deutschland irgendwie kommen sollen.
Ich fände das großartig. Ich fände das ganz toll. Das ist so eine tolle Plattform.
Eigentlich will man sich doch, ich denke halt immer, weißt du, so als Kreativer, du bist ja jemand, der sich irgendwie auch verständigen kann. Es gibt ja dann durchaus Leute, die dann, wenn sie Zeichner sind, eher genau das machen, weil sie gerne ihre Ruhe haben und für sich arbeiten wollen.
Genau.
Und dass du so denkst, so mag sein, dass der Joscha das alles gerasselt kriegt mit seinen Kumpels mit der Webseite, aber ich habe keinen Bock, mich mit dem ganzen Kram auseinanderzusetzen, weil da mache ich nur noch
richtig
das.
Ja, aber nee, das merke ja selbst ich. Also ich habe zwar auch meine Momente, in denen mir Webdesign und so Spaß macht, aber es ist trotzdem extrem zeitaufwendig und man macht sich immer wieder Gedanken darüber, dann, wenn man da Nächte da sitzt und sich überlegt, na, wie kann ich den Button besser gestalten? Oder was passiert, wenn ich hier Mouseover und wie ist das am sinnvollsten? Wie kann ich den ganzen Klickprozess optimieren? Diese ganzen Sachen, die kann ich zwar, aber letzten Endes hält es einen natürlich von der Arbeit ab, die man eigentlich machen will, nämlich Inhalte eigentlich erzeugen, Cartoons zeichnen, Trickfilm schreiben und produzieren. Und man unterhält sich halt darüber, über Formulierungen in Abrechnungsprozessen. Wo kommt der Button hin? Wie ist es sichtbar? Was passiert bei kleineren Bildschirmen? Bla bla bla. Diese ganzen Sachen. Da ist es toll, wenn man sich auf ein vorgefertigtes Konzept einfach draufsetzen kann, die im Idealfall ja sogar noch das Publikum mitbringen. Wenn das für mich hier in Deutschland schon so existiert hätte, dass ich gesagt hätte, bin ich von überzeugt, hätte ich das mit Sicherheit auch gemacht.
Ah, ist natürlich super, dass du jetzt, die Community ist natürlich sehr nah. Wenn du hast keine Plattform dazwischen, für dich ist das jetzt, die Leute sind sehr nah gebunden. Und das, was ich so faszinierend finde an dem Konzept, deswegen sehe ich das auch gar nicht negativ, dass man so, weißt du, das wünschen sie sich ja eigentlich alle, dass 2 Jahre bevor der Film ins Kino kommt, das Buch da ist, whatever, schon mal die Leute sagen, geil.
Ja.
Da möchte ich mit, oh, da freue ich mich drauf. Ey, da habe ich mitgemacht, guck mal, in einem Jahr soll das und das rauskommen. Das macht doch sonst keiner.
Ne? Ja, und das ist natürlich die Idee, weil die große Skepsis, die einem immer entgegenschlägt, wenn man Sachen pitcht, ist natürlich, dass man von überall hört, ja, Leute haben da Bücher von gekauft, aber als Trickfilmserie will das ja wahrscheinlich dann keiner sehen.
Herr Sauer.
Na? Die gucken das im Internet dann, weil das kostenlos ist, aber da wird ja keiner Geld dafür ausgeben. Und da einfach von vornherein diesen Zahn zu ziehen und zu sagen, so, jetzt guckt mal, jetzt haben wir es hier schwarz auf weiß, das ist natürlich das Wichtigste. Und deswegen ist mir dieses Ziel von 100.000 Euro für die erste Folge eigentlich weniger wichtig als die Zahl der Leute, die insgesamt mitgemacht haben. Und ich habe jetzt von vielen Leuten schon gehört, die Vorbehalte hatten, weil sie gesagt haben, naja, ich würde gerne unterstützen, aber ich habe kein Geld. Und wenn ich dann sage, naja, 1 Euro kostet ja eigentlich wahrscheinlich. Also, ja, aber 1 Euro bringt ja nichts. Das habe ich schon öfter gehört und ich verstehe das von der Denkweise her, psychologisch total nachvollziehbar, aber in der Praxis bringt mir das absolut was, weil es mir wichtig ist, jeder, der 1 Euro gibt, bringt diesen Pegel von wie viele Leute finden das Projekt gut und haben es unterstützt und würden dafür Geld ausgeben für eine Folge, bringen den nach oben und darum geht es mir eigentlich.
Und das sind ja auch schon ganz schön viele.
Also mittlerweile sind es über 4.000.
Genau, 4.453.
Genau, also fast 4.500. Da sind auch noch nicht mal die Leute eingerechnet, die per Überweisung zahlen wollen. Hey, und wir sind über 80.000 drüber.
Genau, großartig. Das habe ich eben auch schon gesehen und dachte, also mir ist sowieso aufgefallen, dass funktioniert bei dir ganz schön kontinuierlich. Also so ein Standard-Crowdfunding-Projekt ist, das knallt am Anfang, danach dümpelt es einfach nur so vor sich hin und da ab und zu gibt's da mal einen Euro oder sowas. Und dann kurz vor Schluss geht's nochmal hoch mit ein bisschen Glück.
Ja.
Und bei dir, gut, natürlich hat's am Anfang geknallt, weil.
Auf jeden Fall, ja, ja. Also auch die Tendenz sieht man bei mir natürlich auch. Es hat immer nochmal so einen Peaks, wenn ich merke halt immer, wenn ich wirklich drauf aufmerksam mache, dass das wirklich eher der Faktor ist, weil ich habe am Samstag eine Signierstunde in Frankfurt gehabt. Und ich bin davon ausgegangen, dass mich da ein paar Leute auf die Trickfilmsache ansprechen. Und es haben auch tatsächlich zwei gemacht.
Ja.
Aber es haben mich tatsächlich mehr Leute drauf angesprochen, folgendermaßen. Haben nämlich gesagt, sag mal, du hast doch früher mal irgendwann an so einem Trickfilmprojekt gearbeitet. Ist das gestorben mittlerweile?
Das ist sehr lustig.
Und die haben das nicht mitgekriegt.
Ich glaube, man lebt so stark in dieser Blase, dass irgendwie Twitter, alle sind ja informiert, weil irgendwie man selbst ist immer informiert, aber
klar, man setzt das ja auch immer auf den Podest und nimmt sich dann selbst immer so unglaublich wichtig und dementsprechend, das geht ja in beide Richtungen, wie ich vorhin erzählt habe, man denkt ja gleich ganz schnell, dass alle Leute denken, man ist faul, wenn nichts veröffentlicht wird, aber das bloß einfach dann niemand guckt und dementsprechend das auch niemanden interessiert, in den meisten Fällen, das ist ja sehr viel realistischer und hier natürlich auch der Fall, wenn jemand das nicht mitkriegt, dann existiert das halt einfach nicht.
Klar.
Ja.
Hast du denn, ich meine, dass du bei uns vorbeikommst, ist ja super lieb und du wirst wahrscheinlich auch ein paar Leute erreichen, aber hast du so richtig große Medien gehabt, die dich gepusht haben, wo du ein bisschen was mitgekriegt hast? Was weiß ich, so tatsächlich Privatfernsehen ist ja immer mal nochmal ein Killer oder irgendwie in der großen
ARD. Also tatsächlich habe ich nächste Woche habe ich nochmal einen Auftritt bei Stefan Raab.
Oh.
Das ist, glaube ich, so das Größte jetzt.
Also damit könntest du tatsächlich dann das Ding knacken, wenn du Glück hast.
Da bin ich gespannt, ob das. Also ich bin auch jetzt schon guter Dinge, dass das funktionieren wird. Also
das Ding knacken.
Eine Sache.
36 Tage.
Ach so, okay. Ah, stimmt.
Da ist ja ein bisschen Zeit. Also wir sind immer noch am Anfang. Also es ist jetzt 3 Wochen und ich habe auch noch einige Joker im Ärmel, die ich eigentlich in den letzten Wochen schon zünden wollte. Aber es lief zum einen so gut und zum anderen war ich so beschäftigt ständig mit Interviews und so weiter, dass ich gesagt habe, gut, dann mache ich das jetzt erstmal. Und die Sachen, die ich noch so in der Hinterhand habe, die verfeuere ich dann so in den nächsten Wochen.
Und ordentlich drüber spenden lohnt sich ja auch.
Das wäre fantastisch, weil dann können wir ja direkt weitermachen. Es ist ja halt sehr
unterstützend.
Unterstützen, genau. Das ist ja keine Spende. das ist natürlich die Idee, dass man halt einfach sagt, klar, was immer jetzt da drüber geht über die erste Folge, können wir direkt dann anfangen, an der zweiten Folge zu arbeiten und da weiterzumachen. Eine Sache, die mich auch noch sehr gefreut hat, aber die tatsächlich so kein gutes Omen eigentlich ist, jetzt gerade ich war heute Abend ja bei der 1 Live Talk mit Sabine Heinrich und das hat super Spaß gemacht, also weil nochmal so eine andere Dynamik entstanden ist dadurch, dass ich auch andere Gäste da an meiner Seite hatte und nicht so kurz da durchgepeitscht wurde. Aber habe jetzt gehört, dass die Sendung auch Ende des Jahres leider eingestellt wird.
Stimmt.
Ja, und vor einer Woche hatte ich ein Interview mit der Financial Times Deutschland. Also, mal gucken, was mit eurem Podcast noch so passiert in den nächsten Wochen.
Links und rechts zu ihm fallen sie um wie die Fliegen.
Wirklich, da wo der Joscha vorbeigelaufen ist, nur Leichen säumten seinen Weg.
Ach, ich habe auch noch andere Podcast-Ideen, ist nicht so schlimm.
Nee.
Doch, natürlich, ich würde mich jeden Abend in den Schlaf weinen.
Ich hoffe das, Arne. Da hat sich auch so eine gewisse Beziehung zwischen uns beiden entwickelt, so eine freundschaftliche, die ich vermissen würde.
Was soll das heißen, freundschaftlich, also mein Sohn?
Professionell freundschaftlich.
Reiß dich ein bisschen zusammen und setz dich mal gerade hin.
Arne ist irgendwann zu meiner Mutter ernannt worden, weil er so eine Tendenz des Ermahnenden hat, das manchmal etwas übergreifen kann, wenn ich das so sagen kann. Hast du auch daran gedacht, wenn du denkst ja, du hast viele Mails von mir bekommen. Ich habe ungefähr 3-mal so viele Mails von Arne bekommen, die darauf hinweisen, dass da ja noch Mails an Joscha Sauer zu schreiben sind.
Ja, so warum schreibst du mir da nicht selbst?
Max hat heute gesagt, ich schreibe dem Joscha dann gleich zurück. Ich habe nichts gelesen, also habe ich irgendwann geschrieben, hast du dem Joscha schon zurückgeschrieben? Der hat nämlich gesagt, zeitnah wäre gut.
Du kleiner Streber, dich verkloppen wir nachher.
Boah, ich habe immer, und dann schreibe ich immer so, ja, habe ich. Hast du denn auch reingeschrieben? Ja. Gut. Und so geht das dann die
ganz
ganze
so
Zeit.
So schlimm bin ich übrigens nicht, das kommt vor, ich gebe das zu. Aber einer muss sich ja kümmern.
Ja, ja. Ach ja. Was passiert denn dann mit der Serie? Also wird das dann ein Dummy sein, mit dem du dann zu einem Sender gehen kannst?
Also das ist im Grunde die Idee. Man redet natürlich viel über Sender, weil das so das Naheliegendste ist.
Oder YouTube-Channel oder was?
Ja, YouTube-Channel alleine ist tatsächlich nicht profitabel genug. Ich habe mich ja jetzt zum ersten Mal auch wirklich da sehr intensiv mit auseinandergesetzt. Okay. Und nach meinen ersten 100.000 Mal angesehenes Video kriegt man da auch direkt angezeigt, wie viel Geld ungefähr damit verdient wurde.
Spannend. Und?
Ja, 70 Euro.
Mm.
Ja.
Okay.
Okay.
Okay,
das ist nicht so viel. Insofern, das ist einfach momentan noch kein Finanzierungsmodell, beziehungsweise nicht für etwas, was wirklich größere Produktionskosten hat. Das funktioniert für YouTuber, für Videoblogger, die da alleine vor der Kamera sitzen und sich schminken und so weiter.
Macht das so.
Für die ist das, ja, das ist, ich habe jetzt auch, siehst das gar nicht, weil ich das sehr natürlich mache.
So gut gemacht.
Ich habe ungefähr 3 Kilo Make-up drauf.
Ach, von der Fernsehgeschichte?
Ja, tatsächlich.
Ach so.
Das heißt, das Headset ist nachher ganz,
stimmt, schön
ganz braun. ganz fleischig eingefärbt.
Dankeschön.
Nee, aber ich denke, dass momentan muss man halt einfach die Sache so aufbauen, dass man das auf viele verschiedene Säulen stellt. Also Fernsehen alleine ist auch nicht mehr in der Lage, das zu finanzieren. Das Geld, ich glaube nicht, dass es einen Sender gibt, der sagt, so, wir zahlen euch jetzt 250.000 für eine halbe Stunde. Sondern die wollen halt die Ausstrahlungsrechte. Das heißt, die zahlen da vielleicht lass es ein Drittel sein, wenn es wirklich richtig gut läuft. Und dann muss man halt gucken, wo kriege ich die anderen 2 Drittel her? Kann ich da irgendwie mit Sponsoren arbeiten, dass irgendwie in der Internetauswertung da wirklich sich eine Firma dran koppelt und sagt, kann ich die Auslandsrechte direkt verhökern? Kann ich DVD-Vertrieb direkt mit reinnehmen? Diese ganzen Sachen müssen im Idealfall vorher passieren, damit man überhaupt in der Lage ist, so eine Sache dann in Produktion zu geben. Und das wird die nächsten Monate halt passieren, wenn wir dann die komplette Folge fertig haben. Wir gehen auch jetzt schon raus und reden jetzt schon mit Leuten. Und das Interesse ist erstmal da, aber das bedeutet halt wie immer nichts. Das ist immer, also jeder würde gerne mit dir reden, wenn du ein bisschen Erfolg hast, aber das bedeutet noch lange nicht, dass sie dann auch wirklich sagen, ja, dann lasst uns mal weitermachen, sondern dann redet man halt.
Apropos internationale Verkoppelungen, du hast deine Seite ja auch auf Englisch, ne?
Ja, da wollen wir, also ich war da nie so glücklich mit, wie das gelaufen ist, weil es immer so ein bisschen halbherzig neben mir herlief und ich aber auch einfach keine Zeit finde, mich da gebührend drum zu kümmern. Hab aber jetzt im letzten halben Jahr geguckt, dass ich da Leute dran setze, die ich für sehr fähig halte und die Cartoons übersetzen und neu lettern, damit es schön aussieht. Und da planen wir jetzt auch, dass demnächst eine komplett neue englische Version rauskommt, die dann auch kontinuierlicher Cartoons veröffentlicht. Weil es sind ja insgesamt ungefähr 1500 Cartoons da. Also, und auf denen habe ich halt drauf gesessen bisher. Und
ich finde das auch spannend wegen Humor und Humor in anderen Ländern.
Ja.
Also ist das, merkt man das? Ist das irgendwas, wo die dann sagen, oh no, it's about death, you don't want to see this. Death is standing around and
so. Also weiß ich gar nicht. Ich glaube, dass in Amerika tatsächlich ich da teilweise näher dran bin, als das ursprünglich in Deutschland war, weil ich ja selbst sehr geprägt bin eigentlich durch amerikanische Comics, amerikanische Serien und da, ohne dass ich mir da konkret drüber Gedanken gemacht habe, eigentlich diesen amerikanischen Normen sehr viel mehr entspreche, als ich das jetzt in bei den Deutschen tue, wo wenn ich mir Cartoon-Bücher von vielen Cartoonisten ansehe, das immer noch echt verdammt sexuell ist hier in Deutschland und immer noch sehr so Altherrenhumor an vielen Ecken, wo ich dann denke, ach komm, bitte. Und dann merke ich halt bei mir, dass das Sexualität wirklich so das Entenhausen-Level hat, wo ich merke, das ist da einfach nicht existent und das liegt nicht daran, dass ich denke, dass das nicht witzig wäre teilweise, sondern es passte für mich einfach nicht in dieses Konzept, in diese Welt rein.
Ja.
Und insofern, das ist so das, womit die Amis ja am meisten Probleme haben. Das heißt, sobald da irgendwie ein Pillermann zu sehen ist oder okay. So. Ne?
Verstehe.
Insofern werde ich da zumindest schon nicht anecken, aber das andere ist, dass es ja auch kein kulturell verankerter Humor ist. Bei mir tauchen jetzt keine Figuren auf, die irgendeine popkulturelle Referenz in Deutschland haben. Ich zeichne
die Yetis sind schon sehr deutsch.
Sehr, sehr deutsch.
Sehr deutsche Yetis.
Aber ich bin gespannt. Also ich kann es letzten Endes nicht einschätzen. Was ich erlebt habe in den letzten Jahren, war tatsächlich, dass mir mein Verlag gesagt hat, wenn sie die Sachen ausländischen Verlagen präsentiert hätten sie tatsächlich Schwierigkeiten gehabt, da jemanden für zu finden, weil von vornherein nach wie vor Vorbehalte gegenüber deutschem Humor da sind. Ganz ohne, dass sie sich das angeguckt haben, aber es ist einfach Humor, Deutschland, wahrscheinlich nicht.
Lieber lassen, brauchen sie nicht kommen.
Genau.
Da sterben doch sicher irgendwelche Leute.
Ja, people also, get killed.
Deswegen, ich weiß nicht, ob das tatsächlich noch so ist, das ist das, was ich erzählt bekommen habe, im Verlagsbereich zumindest. Man wird sehen. Also ich finde zum Beispiel auch ganz interessant, wenn das jetzt hier mit der ersten Crowdfunding-Kampagne in Deutschland gut gelaufen ist und wir tatsächlich drüber nachdenken, noch eine synchronisierte Version zu machen, was ja auch nochmal ein bisschen ausprobieren und Arbeit erfordert und vielleicht so ein bisschen anpassen an das Timing.
Weil das dann wahrscheinlich gar nicht mehr so teuer ist, wenn das Ding erstmal...
Im Vergleich dazu überhaupt nicht, ne? Ja. Aber die richtigen Sprecher finden und da ein bisschen suchen. Ich glaube auch, dass es spannend werden kann. Aber das ist zum Beispiel etwas, was ich mir dann auch vorstellen kann, auf Kickstarter zu packen. Mhm. Um da dann von vornherein auch wirklich dann Aufmerksamkeit drauf zu kriegen und zu sagen, so, wir haben das jetzt erreicht und in Deutschland, aber wir wollen da ganz gerne auch für die amerikanischen und englischsprachigen Leute das Ding zur Verfügung stellen und bitte helft uns dabei, das in eure Sprache zu transportieren. Also das ist eine Idee, die man auf jeden Fall als nächstes in Angriff nehmen könnte.
Super.
Cool.
Ach man, das ist so spannend. Du bist wie so ein D-Zug. Du ratterst da so.
Ja.
So ein Erzähltier, hör mal.
Ja, jetzt muss ich aber nachher auch dann erstmal ein bisschen wieder Energie tanken. Viel geplaudert heute.
Geht dir das, also ich meine, für uns, wenn wir so eine Sendung durchhaben oder auch für mich, wenn ich so beim Radio oder so gearbeitet habe, ich bin auch ein Typ, der viel redet, aber wenn ich dann so nach Hause komme, dann fällt es aber auch so von mir ab. Dann ist aber auch wirklich Schluss.
Ja. Also ich habe doch gerade mit der Freundin drüber geredet, wieder bei mir. Das sind wirklich so diese zwei Seiten. Ich kann total Rampensau sein und da auch meine Sachen präsentieren und bin dann auch sehr laut und gehe nach vorne. Aber gleichzeitig kann ich mich auch extrem einigeln und habe dann vielleicht mal auch den kompletten Tag überhaupt keinen Bock zu reden und will dann nur für mich sein und so. Also das gibt's auf jeden Fall auch.
Und ziehst du das dann auch durch oder bist du nehmen wir an, vielleicht war es ja sogar so, heute wäre so ein Tag gewesen bei dir, an dem du eigentlich keinen Bock gehabt hättest. Sagst du, also kannst du immer die Disziplin aufbringen, sowas?
Teilweise. Also es kommt immer drauf an, in dem Moment, in dem andere Leute da irgendwie mit involviert sind. Also wenn ich Termine habe oder Verabredungen, dann sage ich die jetzt nicht ab, weil ich mich nicht danach fühle. Mhm. Sondern so ist das nicht. Aber es gibt natürlich auch Tage, gerade in diesem Job ist das ja eigentlich das größte Problem, diese Selbstdisziplin immer wieder aufzubringen, um zu sagen, es sagt mir ja keiner, wann ich aufzustehen habe. Es sagt mir ja keiner, wann ich mich ins Atelier setzen soll. Es sagt mir keiner, ob ich heute einen neuen Cartoon machen soll oder nicht. Mhm. Und diese Disziplin zu haben, ist manchmal schwierig. Und diese Aktivierungsenergie ist immer, finde ich, die schwierigste. Wenn es dann mal läuft, dann läuft's.
Hast du Tricks dafür?
Puh, nicht wirklich. Nicht wirklich.
Kaffee.
Nee, gar nicht. Ich bin kein Kaffeetrinker. Schmeckt mir tatsächlich gar nicht. Ich trinke keinen Kaffee und kein Bier. Das sind die beiden Sachen, die...
Ein Zeichner, der keinen Kaffee trinkt.
Das ist interessant, ne? Ja. Das höre ich auch mal wieder, dass die meisten Leute sich dann irgendwie ganz viel Koffein hinter die Binsen kippen. Es ist bei mir tatsächlich so eine Mischung. Ich brauche immer so ein bisschen Druck, dass ich auch immer weiß, dass das muss jetzt auch fertig werden. Und dann sitze ich halt manchmal trotzdem bis in der Nacht da, bis es halt nicht mehr anders geht, bis ich halt sage, na, ich muss ja aber auch nach Hause, aber ich muss das auch abliefern und dann geht's halt los.
Ich habe ja gedacht, entschuldige.
Nee, mach ruhig.
Ich habe ja gedacht, bei den Cartoons fällt es noch einigermaßen leicht, weil zumindest, also ich schließe immer gerne von mir auf andere und wenn ich etwas habe, wo ich weiß, da ist ein Ende abzusehen und ich habe vorher die Idee und kann sie dann bald umsetzen.
Das ist der entscheidende Teil. Wenn man keine Idee hat,
ist es natürlich schlecht, das stimmt.
Ne? Also, und das ist immer die Zeiten, wenn man dann eine Idee hat, dann brennt man natürlich darauf, auch die allen Leuten zu zeigen.
Ja.
Aber weiß
ich ja auch selber.
Mein größtes Problem ist eigentlich, sind immer die Tage, an denen diese beiden Welten für mich aufeinander prallen. Nämlich zum einen so der kreative Quatschkopf zu sein und zum anderen halt der sehr rational denkende Organisator, Taktiker, wie du es auch mal nennen willst, und da halt Geschäftsgespräche zu führen und so weiter, weil das wirklich, glaube ich, komplett andere Teile des Hirns aktiviert. Und da fällt es mir am schwersten, da einfach plötzlich umzuschalten und zu sagen, so, du hast jetzt 3 Stunden lang nur Telefonate geführt, du hast jetzt nur darüber geredet,
und jetzt
wie machen wir das rechtlich, wie machen wir das verhandelt und so weiter. Und dann sollst du dich plötzlich hinsetzen und lustig sein und das fällt mir immer sehr, sehr, sehr schwer.
Ja, glaube ich.
Also und das ist eigentlich auch so ein Wunsch, das kriege ich leider nicht selbst hin, aber ich glaube tatsächlich, dass es am klügsten wäre, das auch zumindest durch eine Nacht zu trennen, klar, Tage zu haben, an denen man kreativ und Quatsch macht und andere Tage, an denen man halt organisiert und so. Aber in der Praxis habe ich das auch nie hingekriegt, so diszipliniert zu sein, das so abzutrennen.
Ja, und im Zweifel ruft halt jemand an. Und dann ist es halt an dem Tag, an dem du...
Und das ist der Grund, warum ich kreativ am besten nachts arbeite immer, weil da kommen keine Mails rein, da lenkt mich nichts ab, weil da habe ich dann auch nicht die Disziplin zu sagen, ich mache jetzt aber alles aus und ziehe den Stecker raus. Oder so. Diese Isolationsnummer, das kriege ich auch nicht hin.
Wovor musst du dich denn so beschützen? Als Kreativer findet man natürlich andere kreative Sachen auch immer geil. Über Serien haben wir schon gesprochen, aber was gibt es so, was dich so anzeckt, wo du so sagst, so, nein, ich gucke jetzt nicht noch eine Folge, nein, ich lege das jetzt aus der Hand, oder der Kollege oder der Comic zum Beispiel auch, den du dann selber liest oder so. Wie schützt du dich da vor dem Konsum sozusagen?
Ja.
Wie machst du das?
Also es fällt mir immer noch sehr schwer, weil ja einfach alles so verdammt verfügbar ist. Ne? Also mittlerweile kannst du ja eigentlich gar nicht mehr weg. Du kannst ja nicht mehr die DVD zu Hause liegen lassen. In dem Moment, in dem irgendwas halt neu auf iTunes steht, dann weiß ich kann das auch von unterwegs irgendwie. Ich habe das Ding in meiner Hosentasche, ich könnte es jederzeit gucken.
Ja.
Es wird immer schwieriger. Das Einzige, was mir tatsächlich geholfen hat und mir wichtig war, meinen Wohnort und meinen Arbeitsplatz voneinander zu trennen. Der Klassiker. Ich habe die längste Zeit meines Lebens immer auch zu Hause gearbeitet und ich habe irgendwann gemerkt, das tut mir nicht gut.
Okay.
Das ist nicht, das funktioniert für mich
und
nicht.
Und Arbeitsplatz ist dann auch so, dass auch nur gearbeitet werden kann, keine ablenkenden Medien drumrum stehen oder so.
Also das ist natürlich das nächste Problem, dass das ablenkendste Medium das ist, an dem ich arbeite. Das ist der Computer.
Ja,
deswegen scheiße. Es ist eigentlich verheerend. Aber zu Hause es ist einfach die Atmosphäre. Allein, dass du mehr anziehen musst als eine Unterhose, um an den Arbeitsplatz zu gehen, ist tatsächlich schon ein Prozess, so skurril sich das für Leute anhören muss, die das selbst nicht erlebt haben. Aber man hat die Tendenz einfach, das so sehr zu vermischen und plötzlich halt dann morgens, bevor man sich überhaupt richtig angezogen hat, bevor man geduscht ist, einfach mal kurz seinen Rechner zu setzen.
Ja, ja, ja.
Und plötzlich ist es später Nachmittag und man sitzt immer noch in Unterhose da, beantwortet irgendwelche E-Mails, hat so ein bisschen gearbeitet, aber nicht richtig. Und
Arne ist freier Programmierer, der kennt das auch.
Ja, natürlich. Arne ist ja angestellt seit einigen Jahren, aber unter anderem aus diesem Grund.
Ja, ja. Genau. Und das geht mir natürlich ganz genauso. Nur war ich halt nie angestellt und musste da mir selbst so ein bisschen den Rahmen schaffen, in dem das für mich einigermaßen funktioniert. Deswegen ist das aber auch für mich ein großer Wunsch, weil ich finde das auf Dauer keine schöne Arbeitsweise. Ich finde, man ist nicht zufrieden, wenn man so lebt auf Dauer. Es tut mir nicht gut. Und ich habe das ausprobiert. Ich habe da auch mitgenommen, was ich mitnehmen konnte aus dieser Zeit. Aber mein großer Wunsch ist eigentlich, wieder in einem Team zu arbeiten. Mein großer Wunsch ist wirklich, deswegen auch bei dieser Trickfilmkiste, ich habe keine Lust, alleine in Frankfurt in meinem Atelier zu sitzen und anderen Leuten über E-Mail zu sagen, was sie in Köln zu tun haben, sondern ich hätte gerne diesen direkten Kontakt. Ich hätte gerne Zeiten, zu denen ich irgendwo sein muss. Und ich hätte auch gerne Zeiten, zu denen man sagt, jetzt gehen alle und ich gehe auch.
Schon krass eigentlich, ne? Weil eigentlich denkt man so, das wäre der Weg. Andersrum wäre der klassische Weg. Du hast angefangen in einem Team, Animationsteam, bla, großes und so weiter, unterordnen. Und dann irgendwann hast du dir dein Webprojekt aufgebaut und dann konntest du alleine machen. Du kommst genau von der anderen Richtung und
vielleicht geht's auch wieder irgendwann in die andere Richtung zurück. Wer weiß. Also, das ist, wenn man Eremit ist eine Zeit lang, dann hat man vielleicht auch mal irgendwann wieder Bock auf andere Menschen. Und wenn man zu viele Menschen um sich rum hat, gehen einem die irgendwann auf den Sack und man sagt, jetzt aber lieber wieder ein bisschen Eremit sein.
Ja, ja.
Vielleicht ist es so. Ich weiß es nicht. Ich habe immer so gearbeitet und mir fehlt es tatsächlich gerade. Das ist mit ein Grund, warum ich sage, ich sehne mich danach, dass diese ganze Filmgeschichte auch gut losgeht, weil ich es sehr genieße, mit anderen Kreativen zusammenzuarbeiten und die auch zu sehen, wie sie Sachen machen, die ich nicht beherrsche.
Ist schon geil, wenn man andere gute Leute kennenlernt und dann sagen, die machen die was und du denkst, okay, cool.
Das ist so ein Riesengeschenk und es gibt ja echt wenige Leute, die mich begeistern und deswegen bin ich so glücklich, dass ich da mittlerweile in diesen 12 Jahren, die ich nicht lustig mache, doch einige kennengelernt habe und verstehe allmählich aber auch diesen Prozess, wie halt gerade Regie funktioniert oder eigentlich alle Produkte, an denen man arbeitet, warum man nicht von der Pike auf bestimmte Sachen machen kann, weil einfach dieses Netzwerk sich aufbauen muss, das ist was Organisches, das passiert, man trifft Leute durch Zufall. Und plötzlich sagt man, super, ich kenne da jemanden schon, der genau das für mich machen kann und so. Und man zerrt diese Leute zusammen und merkt, dass meistens gute Leute, von denen man selbst überzeugt ist, die Qualität abliefern, auch miteinander extrem gut harmonieren. Und ich habe das immer beschrieben wie Dating. Man lernt einfach immer besser und schneller rauszufinden, passt diese Person, die ich jetzt gerade kennenlerne, zu mir und tickt man ähnlich und spricht man die gleiche Sprache. oder ist es einfach Zeitverschwendung? Und ich habe auch einige Projekte mit Leuten gemacht, wo ich im Nachhinein sagen würde, ist Zeitverschwendung gewesen. Und das nicht, weil es böse Menschen sind oder so, aber einfach, weil es halt nicht das gleiche Level ist.
Gut, hast du natürlich auch gelernt dabei, ne?
Eben, aber ja, das muss man. Und deswegen sage ich, es ist genau wie Dating. Ich hatte eine Menge schlechte Dates in meinem Leben, aber die haben was gebracht.
Und wenn du sagst, dass dich wenig Leute begeistern, wer oder was begeistert dich da?
Tatsächlich Leute, mit denen ich jetzt auch versuche zusammenzuarbeiten. Teilweise Leute, die ich auch dann versuche zu vermitteln. Ne? Also es ist, gibt einen Skulpteur in Hamburg, Malte Fulda heißt der, bei dem das wirklich so ein Augenöffner war, als ich zum ersten Mal gesehen habe, wie der Sachen modelliert. Ja. Weil klar, ich kenne tolle Comic-Skulpturen und so weiter, aber ich habe nie jemanden kennengelernt, der das kann auf dem Level. Und plötzlich trifft man so jemanden und es ist noch ein total angenehmer Typ und ist auch noch ein Fan und da fängt man an, mit dem die eigenen Figuren zu erarbeiten. Das war für mich wirklich ein ganz, ganz toller Moment, den da kennenzulernen. Dann gibt's andere Leute, die fantastisch zeichnen. Es gibt wiederum Leute, die ich sehr dafür schätze, wie sie schreiben. Also ganz, ganz viele verschiedene. Jetzt im Trickstudio ist es toll, plötzlich zu merken, wie einfach bestimmte Dinge auch gehen, wenn man mit den richtigen Leuten zusammenarbeitet.
Was machst du, wenn du nicht zeichnest? Also wenn du mal so komplett abschaltest, was machst du dann? Machst du Sport? Gehst du in die Berge? Gehst du tauchen?
Tatsächlich habe ich lange Zeit keinen Sport gemacht und habe jetzt vor ein bisschen mehr als einem halben Jahr wieder angefangen damit. Und mache wieder Krafttraining. Das heißt, wirklich etwas, was man auch von Comiczeichnern...
So stupide in so einem Muckistudio da?
Ich finde das gar nicht so stupide, okay. Muss ich dazu sagen.
Nein, also so, ich wollte nicht, ne, ich sollte nicht angreifen. Bin selber auch, ich denke immer nur, ich mache zum Beispiel Klettersport und mache das ergänzend, ja. Dann denke ich dann immer so...
Also tatsächlich, ich muss dir zustimmen, es ist natürlich, wenn man es von außen betrachtet, nicht das Geistreichste. Aber das ist ganz ehrlich, auf einem kleinen Platz rumrennen und einen grünen Ball über ein Netz schmettern, ist auch nicht sonderlich geistreich.
So was dran.
Ja. Ich finde es insofern interessant, als dass es eine sehr ehrliche Sache ist, weil es tatsächlich darum geht, dass du halt Muskeln aufbaust. Und ich habe da schon auch eine Faszination für. Das heißt, Muskeln zu isolieren und natürlich nicht nur diesen Sport, sondern geht ja noch komplette Ernährungsumstellungen mit einher. Ich finde es interessant, wie du deinen eigenen Körper kontrollieren kannst und eine Menge darüber rausfindest, wie was musst du genau machen, wo sind deine Schwachstellen, wie kannst du da Sachen aufbauen und so weiter. Und das ist trotzdem so weit weg von allem, was ich sonst mache, dass es ein perfekter Ausgleich ist.
Super, ja, klingt gut.
Also natürlich kenne ich ganz viele Leute, die das so ein bisschen irritiert beobachten, weil in meinem eigenen Freundeskreis und so, da ja auch keiner irgendwie einen Draht groß zu hat. Ne? Also ich bin befreundet mit vielen Leuten, die ich auch vor allem schätze und danach suche ich mir meine Freunde natürlich auch aus, mit denen ich mich auf dieser kreativen Ebene einfach verstehe, weil das ist, was mich, was mein Motor immer war. Und gerade weil das aber was ist, was so losgelöst ist von allem, womit ich mich sonst umgebe und worüber ich mich sonst unterhalte, tut mir das aber auch gleich, glaube ich, so gut. Und momentan ist es so, dass ich da dreimal die Woche tatsächlich für eine Stunde dann meine Gewichte stemme und habe, das nennt man dann Dreier-Split.
Oh, das heißt, jetzt kommen die Farben. So.
Das heißt, man versucht den Körper wirklich in drei Bereiche aufzuteilen, sodass dass die Muskeln auch immer genügend Zeit haben, sich zu regenerieren. An einem Tag, an dem ich halt Beine mache, mache ich halt nichts anderes, weil die Beine schon 50% der Muskulatur ausmachen und dementsprechend der Körper einfach durch ist.
Ah, Überkompensationsphasen und ganz so geht's genau, dann irgendwann los. Ja, ganz ja. Genau.
Ich gebe mir ja noch was zu trinken heute.
Und wie gesagt, das sowas finde ich auch total interessant und das ist momentan so mein größter Ausgleich, würde ich sagen. Und ansonsten beschäftige ich mich schon in meiner Freizeit halt auch viel genau mit dem Krempel, mit dem ich mich in meiner Arbeit ja auch beschäftige. Mhm. Das ist dann so ein fließender Übergang. Man unterhält sich über Geschichten total gerne. Ich liebe es natürlich auch einfach andere kreative Leute zu treffen. Oder mir auch andere Sachen, Geschichten anzusehen oder anzuhören und so. Also alle Sachen, was ich irgendwie, wenn ich Zeit habe und genügend Energie auch zu konsumieren, bin ich glaube ich auch ein sehr, sehr gutes Publikum.
Wie ist es denn für dich, also wenn man selber sehr, sehr lange auch schon produziert und sich selber sehr, sehr viele Geschichten angeschaut hat oder gelesen hat, dass man dann irgendwann diesen Effekt hat, also Arne und ich haben da neulich mal drüber gesprochen, dass man dann irgendwie so denkt, so, Mann, ey. Nostalgie auf der einen Seite, alten Geschichten waren irgendwie besser. Man weiß aber auch, dass das natürlich mit der Prägung und mit diesem erste Mal Effekt zu tun hat von früher. Und auf der anderen Seite so dieses, boah, kann bitte mal endlich mal wieder irgendwas kommen, was wirklich richtig gut ist. Es ist alles immer das Gleiche und so, ne? Also so eine gewisse Müdigkeit im Hinblick auf Erzählstrukturen, die man immer wieder hat.
Ja, aber ich glaube, dass das ja auch klar ist, ne? Also wie du eben gerade gesagt hast, ich glaube, dass das extrem viel mit Prägung und der eigenen Erfahrung zu tun hat und finde es faszinierend, dass das ihr ja das trotzdem erkennt, aber es gibt ja auch ganz, ganz viele Leute, die das eben nicht erkennen und diesen Satz, früher war alles besser, ganz salopp raushauen, ohne dass da in irgendeiner Weise was dran ist.
Ja.
Und aber da null hinterfragen, ob sie einfach vielleicht jemand anderes waren. Mhm. Ein unerfahrener, naiver, begeisterungsfähigerer Mensch. Und so ein gewisser Zynismus einfach damit einhergeht, dass man sehr viel konsumiert hat und ganz viele Referenzen hat. Mhm. Und dementsprechend kommen mir die neuen Star Wars Teile total doof vor und so weiter. Aber die Serie, wo ich sage, habe ich keinen Bezug zu. Aber die Leute, die damit aufwachsen, für die das vielleicht der erste Kontakt mit diesem Universum ist, das interessiert die überhaupt nicht. Die sehen das als ein Ganzes. Mhm. Und das muss man sich halt immer vor Augen führen. Ich weiß tatsächlich nicht, es ist ja diese große Diskussion, ob überhaupt, das wird wahrscheinlich besser, es gibt ja dieses Zitat, dass es einfach nur eine begrenzte Anzahl von Geschichten gibt, die einfach immer wieder erzählt wird. Mhm. Und das ist, glaube ich, das ist irgendeine einstellige Zahl. Das ist irgendwie, insgesamt gibt es, glaube ich, nur 5 Geschichten, die erzählt werden können und die werden ständig in irgendwelchen Variationen
wieder erzählt. Wir hatten letzte Sendung den Heros in 1000 Gestalten.
Ja, genau. Und ich glaube, dass da was dran ist, weil natürlich die Dinge, die uns interessieren, so in der Gemeinschaft, natürlich gibt es vielleicht Dinge, die wirklich nur dich interessieren und nur dich, aber Dinge, die für eine breite Masse produziert werden, wie Filme und so, die an viele Leute gleichzeitig appellieren müssen, appellieren natürlich auch immer wieder an so was Grundmenschliches. Und das ist einfach immer wieder, sind Beziehungen, es ist das Streben nach Macht. Diese ganzen Motive, die immer wieder auftauchen, die sich zurückverfolgen lassen bis in irgendwelche historischen Geschichten, die werden natürlich auch da immer wieder auftauchen. Insofern, und das Interessante finde ich aber eigentlich, dass wenn mal jemand daherkommt und wirklich was komplett Neues macht, dass auch ganz, ganz viele Leute so irritiert sind, dass sie das dann auch wieder nicht gut finden.
Mhm, ja, das stimmt. Ja. Ich finde es nur deswegen spannend, weil gerade Humor ja immer eine Sache ist, die genau solche Strukturen betrachtet hat, um dann sozusagen so ein Gegengewicht dazu zu entwickeln und zu sagen, okay, was habe ich an absurden Möglichkeiten, und dass das deswegen ja das so einen Spaß macht, auch sowas zu lesen, weil man merkt, okay, das bricht das, was ich an Strukturen habe, auf.
Ja, ja.
Und dadurch kann ich mit der Welt, die ich im Zweifelsfall auch schon so gefressen habe, denke so, oh, kann ich wieder damit leben, weil ich weiß ja um diese Strukturen so gut und deswegen funktionieren die Comics. Also deswegen ist es auch so schön, weil Popkultur dann weitergeht, was für Referenzen so wunderbar
ist. Ja, genau. Das, auf der einen Seite ja, auf der anderen Seite bedeutet das natürlich auch immer, dass auch Humor natürlich extrem abhängig ist von dem Zeitgeist, den es gerade halt absorbiert und in irgendeiner Weise katalysiert, ne? Und das ist vielleicht auch der Grund, warum wir Sachen, die wir vor 10 Jahren witzig fanden, heute mit Unverständnis angucken, weil halt so viel dazwischen passiert ist.
Ja.
Und da finde ich spannend, dass zum Beispiel mein erstes Buch, das vor mittlerweile 10 Jahren rauskam, immer noch irgendwie gut läuft. Da bin ich ganz stolz drauf. Das ist für mich, finde ich, so eine große Errungenschaft, dass ich sage so, mal gespannt, bis das irgendwann mit Unverständnis angesehen wird.
Mhm. Wobei ich aber auch denke, dass da ganz viele Sachen drin sind, die durchaus relativ zeitlos betrachtet werden können. So Dinge wie irgendwie niedliche Tierchen, die gerne sterben möchten. Ne? Das ist halt sowas.
Ich glaube, irgendwann, es kann ja sein, dass das, weil ich glaube an sich, Zynismus ist ja und sowas, selbstironisches und an sich auch schwarzer Humor ist schon was sehr Zeitgeistiges momentan. Also wenn man so zurückguckt, vor 20 Jahren war Zynismus und schwarzer Humor, das war einfach nicht so verbreitet, und mittlerweile schreibt sich ja jeder auf die Fahne, schwarzhumorig und Zyniker zu sein. Mhm. Das gehört ja zum guten Ton, das zu verstehen und selbst zu praktizieren.
Mhm.
Genauso kann es sein, dass das irgendwann auch halt wirklich von einer Generation später wieder so
ist.
Da macht irgendwas, jemand will sich selbst umbringen. Das ist ja originell.
Klar, also ich denke auch,
hohes Haus.
Dass solche Witze mal abgegriffen sein können, kann ich mir natürlich gut vorstellen. Und ich denke auch, dass es da gewisse Trends und so weiter gibt. Aber wenn man irgendwie davon ausgeht, dass Humor so mit dem auch mit dem Brechen von Konventionen zu tun hat und so, eine Erwartung eben genau nicht zu erfüllen und vielleicht aber mit einer anderen Sache, die auch so bei Komik dann erwartet wird, dann eben doch zu erfüllen und so, bestimmte Strukturen, der strahlende Held in der Rüstung, der mit dem Fuß im Steigbügel hängen bleibt und erstmal auf die Fresse fällt.
Ja.
Das ist halt auch irgendwie so ein Bruch. Das sind Sachen, die sind, könnte ich mir vorstellen, immer lustig, mal mehr und mal weniger. So.
Vielleicht. Ich weiß tatsächlich nicht, ob wir überhaupt in der Position sind, das zu beurteilen.
Wahrscheinlich nicht.
Wahrscheinlich wirklich nicht. Ich finde es immer interessant, wenn man sich wirklich Sachen anguckt, worüber haben Leute aus einem anderen Jahrhundert gelacht und so. Und da gibt es ja wirklich kaum Sachen, die in irgendeiner Weise an uns rangehen.
Mhm. Wobei, ja, also zum Beispiel, wenn ich jetzt an, ist natürlich schwer, weil was ist wirklich alt, ne? Aber wenn ich an Marx Brothers zum Beispiel denke, die ich früher, mit denen ich aufgewachsen bin, die mein Vater mir natürlich dann gezeigt hat, der so stehen, habe ich die halt auch mal geguckt, dann teilweise auch auf Englisch. Oder nehmen wir mal Buster Keaton.
Ja.
Die Sachen sind extrem gut, auch immer noch. Also irgendwie Buster Keaton zum Beispiel geht mit einer Frau über irgendwelche Bahngleise und dann zieht Buster Keaton halt so einen Waggon einfach mal eben zur Seite. Der Waggon wird halt einfach gefahren. Aber wie der das macht und wie der das körperlich macht und wie casual der das macht, das ist so gut. Es ist schwarz-weiß, es ist scheiße gefilmt für unsere Verhältnisse, du denkst um Gottes Willen, aber der macht das so prima.
Aber weil, Timing einfach.
Spitzenklasse, So, der guckt die Frau dabei an, das ist auch so ein ganz höfliches, Entschuldigung, ich mach das mal eben ganz kurz und es ist auch so gentlemanhaft und so weiter und auch unangestrengt natürlich und da passt einfach alles und du weißt, da, weil das auch, was du gesagt hast, ne, Mensch zu Mensch, Beziehung, es geht um Beziehung, kann man sofort spiegeln wieder, Höflichkeit des Mannes, so, und dann macht er das halt einfach, tut diesen Waggon zur Seite und schiebt den hinterher auch wieder zurück, ne? weil man will ja nichts verändern, was da so war und geht, ne, also oder zum Beispiel Marx Brothers fand ich immer, weil die auch schon so waren, wo wir jetzt im Grunde von reden, diese etwas dunklere, auch zynische Geschichte, zynische Herangehensweise.
Das sieht man ja auch heute noch. Also ich habe tatsächlich vor einem halben Jahr einen Marx Brothers Film gesehen. Das Ding, in dem sie bei dem sie auf dem Boot sind. Weiß ich gar nicht mehr. Da sind ganz viele Sachen drin, die fürchterlich sind aus heutiger Sicht. Das ist auch immer so ein halbes Musical. Da gibt's dann auch so eine Love Story, aber natürlich nicht mit einem von den Marx Brothers, sondern da sind ja immer noch die gut aussehenden.
Es gab einen schönen, genau. Der eine war, ja, genau.
Also ich glaube, der beste ist In the Opera oder sowas, ne? Der wird immer wieder gelobt. Den habe ich aber, glaube ich, noch nicht gesehen.
Ey, siehst du, aber es ist jetzt auch wieder die Nostalgie bei mir. Ich denke, dass die toll sind. Ich weiß nicht, was passiert, wenn ich mir die nochmal angucke. Ich kenne irgendwie Animal Crackers, The Opera, dann gab's einen im Kaufhaus.
Ja.
Ich weiß nur, ich fand zum Beispiel auch immer die Konstrukte sehr schön, die hatten, dass der eine war ja stumm.
Ja.
Und der war auch nur deswegen stumm, weil, ich glaube, Groucho Marx hat ja immer die Skripte geschrieben und in einem hat er den einfach vergessen. Er hat vergessen, dem eine Rolle zu schreiben. Und ab da war der so beleidigt, hat er gesagt, leck mir im Arsch. Ja. Und ab da hat er gesagt, brauchst du auch nichts mehr zu schreiben, ich mach einfach so.
Super.
Und das, so ist das entstanden. Das fand ich immer ganz toll.
Ja.
Naja, egal. Auch Nostalgie im Endeffekt.
Ja, also trotz allem, also ich glaube, dass es immer sehr anmaßend ist, über die eigenen Sachen zum jetzigen Zeitpunkt zu urteilen. Aber ich bin sehr gespannt, was ist in 20 Jahren, was
sowas,
ist in
30 Jahren. Kannst du dir sowas vorstellen, wie so eine neue Naivität dann oder irgendwie sowas? Oder was soll da kommen?
Für mich ist eigentlich das Ziel, dass ich irgendwann auch ganz klar mit Humor aufhöre und was komplett anderes mache.
Ah, okay.
Das ist eigentlich so für mich das erklärte Ziel und das ist auch nichts, was ich jetzt in ferner Zukunft sehe, sondern ich finde diese Trickfilm-Sache jetzt gerade sehr interessant, aber danach habe ich auch so ein bisschen das Gefühl, dann habe ich auch gemacht, was ich in dem Bereich machen wollte und dann würde ich auch gerne weitergehen.
Und wohin?
Also mich juckt tatsächlich in den Regiebereich zurückzugehen und tatsächlich immer noch natürlich Geschichten zu erzählen, aber Geschichten, die nicht notwendigerweise jetzt einen humorigen Fokus haben, sondern es würde mich sehr, sehr reizen, einen Thriller zu schreiben und ich bin ja auch ein kleiner Zeitreise-Nerd und deswegen würde es mich auch sehr, sehr reizen, einen Zeitreise-Thriller zu schreiben und habe da auch einige Ideen, die ich die letzten Jahre schon immer wieder in meinem Kopf so rumkegle, aber ich halt immer wieder gemerkt habe, ich schaffe es halt nicht, mich auf noch ein komplett anderes Projekt zu konzentrieren und dem wirklich gebührend viel Zeit und Energie einzuräumen, solange nicht lustig in meinem Leben so dominant ist. Und das ist in Ordnung, weil ich habe das Gefühl, dass ich da noch genügend Sachen ausprobieren kann, die mich da auch bei der Stange halten und mir Spaß machen. Aber das ist trotzdem etwas, was in mir auch tobt und ich hoffe, dass ich das auch irgendwann ausleben kann.
Und da erstmal zu sagen, mit den Skills, die ich habe, Langformat-Comic zu machen, der ernsthaft ist, nicht?
Da fehlt mir zum einen, muss ich ganz klar sagen, der Spaß am Zeichnen. Weil das ist das andere, dass Leute immer wieder denken, dass das Zeichnen so das ist, was meine Passion ist. Und das ist überhaupt nicht so. Im Gegenteil, wenn ich das Zeichnen lassen könnte.
Verrückter Gedanke, Comiczeichner, wie kommen wir überhaupt
ja,
darauf?
Ja. Aber ich hatte da nie so groß Spaß dran. Das war einfach für mich der einfachste Weg, meine Ideen umzusetzen und so. Aber es war nie so, dass ich jetzt den Wunsch hatte, oh, heute will ich mal zeichnen. Im Gegenteil. Das nervt mich ganz, ganz oft, wenn ich da mich noch hinsetzen muss und dann muss ich noch irgendwas zeichnen.
Jetzt musst du es den anderen Leuten noch erklären, wie geil der Gag ist.
Das ist wirklich, dann ist es im Kopf ja schon fertig. Ja, und dann denkst du, jetzt muss ich das noch zeichnen.
Ja, super.
Ja, nee, und deswegen wär das nichts für mich. Außerdem bin ich sehr, sehr eingefahren auf diesen einen Stil und habe auch überhaupt keine Ambitionen, mich dazu erweitern und jetzt irgendwie einen anderen Stil zu mir da anzueignen. Und den Stil, den ich habe mit diesen großen Klubschaugen und so, ich finde nicht, dass der dafür funktioniert, eine ernstzunehmende Geschichte zu erzählen. Mhm. Ich habe aber vor ungefähr 2 Jahren habe ich mit meinem Kollegen Flix, der ganz tolle Comics auch macht und da auch sehr lange Sachen macht, habe ich mal ein gemeinsames Wochenende an der Nordsee verbracht und wir haben uns überlegt, was wir vielleicht mal zusammen machen könnten und haben uns tatsächlich eine komplette, sehr epische Geschichte ausgedacht, die auch, was ich sehr toll finde, sehr weit weg ist von dem, was Flix sonst so macht, weil er nämlich auch bisher hauptsächlich Beziehungssachen gemacht hat. Jetzt hat er 2 Bücher gemacht, im Grunde Neuinterpretationen von klassischen Erzählungen, zum einen Faust und jetzt gerade aktuell Don Quixote.
Ne? Genau, ja.
Und das macht er auch sehr schön, aber ich fände es immer noch schön, ihn mal was sehr Fantastisches wirklich machen zu sehen, wirklich was, irgendwas, was wirklich mehr in die Richtung in so eine Lost-Geschichte geht oder so, ne? Also so mit übersinnlichen Elementen auch drin und so. Das fände ich extrem reizvoll, das in seinem Stil zu sehen. Und da haben wir uns was ausgedacht, was auch als Heftreihe funktionieren könnte, so angelegt war dann, okay, da könnten wir 6 Hefte draus machen und dann zusammengepackt wäre das dann eine große Geschichte.
Wann?
Und ja, Heftreihe in Deutschland. Letzten
Endes sind wir so im Punkt gekommen. Es klappt ja nicht, solange ich da so gefangen bin in meiner Arbeit und da einfach niemanden wirklich verbindlich zusagen kann, dann und dann kann ich was liefern. Und er hat auch genügend Projekte, die er gerne noch machen würde. Aber ich hoffe immer noch, dass es irgendwann klappt.
Aber du würdest damit dann schon wieder die Norm brechen, ne? Heftreihe in Deutschland ist
ein schwieriges
Ding und ich fände es geil.
Ich fände das super. Also natürlich, wenn es irgendwann soweit ist, muss man gucken, ob das tatsächlich noch machbar ist. Vielleicht wirklich dann irgendwie als Limited Edition und die wirklich dann signiert, dass man sagt, es gibt von jeder Ausgabe echt nur 1000 Stück.
Aber sag mal, wäre das nicht jetzt mal gerade wegen dieser Business-Geschichten, ich kenne jetzt nicht so aus, aber gerade sowas wie Graphic Novel ernsthaft, guck mal, das wäre doch genau jetzt der Zeitpunkt, wo dann so ein Verlag sich auch total freut, wenn sie 2 Profis haben und die machen dann noch eine ernsthafte Geschichte, super, das kriegen wir ganz toll verkauft.
Das Problem auch hier ist leider wieder, dass die Verlage alleine gar nicht in der Lage sind, so ein Projekt zu bezahlen.
Echt?
Nee, erschreckenderweise nicht. Flix kann das auch nur machen dadurch, dass er eine Vorveröffentlichung in der FAZ macht. Das heißt, er veröffentlicht da jeden Tag. Und die FAZ ist einer der wenigen Blätter, denen es anscheinend noch ganz gut geht und die da wirklich auch sehr gut für zahlen. Das heißt, er kriegt eigentlich seine konstante Arbeit daran. Okay. Nämlich die Vorproduktion für sein Buch eigentlich kriegt er von der Zeitung bezahlt.
Im Grunde ist das Crowdfunding before Crowdfunding happened.
Im Grunde ja, aber alleine ein Buch zu veröffentlichen würde sich nicht rentieren.
Das ist krass. Gerade Flix veröffentlicht ja bei Carlsen und da hätte ich ja gedacht, so ein
kommt
mir vor wie ein leider richtig fetter Verlag.
Ja, gut, okay, also das ist ja auch mein Verlag, aber weiß ich da ja und es ist ja immer so, wenn man dann in eine Firma ein bisschen reinguckt, das sind alles ganz grandiose Leute, ich mag die sehr, sehr gerne, aber Comic hat nach wie vor einen schwierigen Stand und wenn man einer Graphic Novel ich kenne jetzt die genauen Verkaufszahlen nicht, aber ich weiß so allgemein gesprochen, wenn man da mal so 3000 von verkauft, dann ist das auch schon gut.
Gut, krass. Das gilt aber, sorry, aber das gilt für Bücher letztlich auch.
Ja, aber wenn man überlegt, dann was ist, wenn so ein Buch halt 18 Euro kostet und da kann ich ja mal aus dem Nähkästchen plaudern, die normale Beteiligung für einen Autoren ist bei einem Verlag in Deutschland irgendwas zwischen 7% und 10% am Nettoverkaufspreis. Das bedeutet, in meinem Fall, weil Leute mich auch natürlich immer wieder fragen, naja, aber du hast doch irgendwie Millionen von Büchern verkauft, da musst du doch jetzt irgendwie stinkreich sein. So ist das halt nicht, sondern erstmal habe ich diese Bücher natürlich über die letzten 10 Jahre verkauft und wenn man dann für ein 10-Euro-Buch kriege ich ungefähr 70 Cent am Ende. Da kann man keine großen Sprünge mitmachen. Und das ist, wenn man 3000 Bücher verkauft, bedeutet das letzten Endes, man hat dann 2000 Euro dafür gekriegt.
Ja, das ist krass.
Und das ist ein Buch, an dem du
ein Jahr oder länger gesessen
hast. Das vergiss es. Es funktioniert nicht. Dann kannst du noch Steuern davon zahlen und dann kannst du, ja.
Aber wer so wenig verdient, der muss doch keine Steuern mehr bezahlen.
Ja, wahrscheinlich, du hast recht. Ja gut, dann macht das alles, dann geht das natürlich alles.
Oh, wie krass. Es ist wirklich,
ja, also, ist nicht leicht.
Dass es schwer ist, wusste ich, aber dass es so, so krass, ja, das war mir nicht klar. Mhm.
Tatsächlich. Ja, leider, tatsächlich. Und deswegen suchen sich selbst Autoren, die veröffentlicht werden, immer noch andere Möglichkeiten, und selbst Leute, bei denen man denkt, die sind erfolgreich, müssen immer noch nebenher halt Auftragsarbeiten machen und so, ja, weiter. Und deswegen weiß ich aber auch gleichzeitig, dass ich da echt vom Glück geküsst bin, dass ich zumindest von meinen Büchern und von meinen Merchandise-Produkten leben kann, ja, und sogar in der Lage bin, jetzt diesen Trickfilm anzuschieben. Also das tatsächlich, insofern...
Und das willst du mit Füßen treten und dreckige Regie-Jobs machen und traurige Filme, die uns zum Weinen bringen.
Weil wir ihn gerne weinen sehen wollen.
Ja, ja, den Arne, genau.
Ja, ja.
Aber liebe Hörer, kaufen.
Ganz genau.
Damit die hier gar nicht auf solche
damit
Ideen
kommen.
Damit ich nicht weine.
Und wir machen jetzt das nochmal detailspezifisch, um den Joscha so richtig zu ärgern. Tassen. Ihr wollt neue Tassen.
Ja, das ist großartig.
Oder was auch, so ein ganzes Service wäre doch schön. Schreib mal eine Mail.
Es gibt tatsächlich ein Frühstücksset des Todes.
Ich dachte mir das schon.
Ja, ja, mit Tasse und Teller
und einer Packung Tonflakes dabei.
Genau. Gutes, gesundes Frühstück. Nee, aber deswegen nochmal kurz zu deinem Punkt vorhin zurückzukommen, ja, weil du meintest, diesen Pioniergeist, den ich auch sehr mag, der aber natürlich von vornherein überhaupt nur möglich ist, weil ich ja diesen Erfolg schon hatte. Das heißt, es ist mir auch einfach erstmal vergönnt, dass ich mir das erlauben kann, weil wenn ich damit beschäftigt wäre, jetzt die ganze Zeit einfach zu gucken, erstmal wie meine Miete reinkommt und mich da nicht ein bisschen zumindest drauf ausruhen könnte, dass meine Bücher gut laufen, dann könnte ich das natürlich auch vergessen.
Klar, für so eine Nummer. Andererseits, ne, dein erster Pioniergeist kam aus der Not.
Also, ja, das stimmt. Der allererste zumindest. Aber auch den hätte ich mir nicht erlauben können, wenn ich nicht ganz tolle Eltern gehabt hätte, ja, die mich zu dem Zeitpunkt unterstützt haben. Keine Frage. Und selbst da war ich irgendwann an einem Punkt, an dem ich gesagt habe, ganz ehrlich, wenn das jetzt noch ein paar Monate so weitergeht, dann muss ich mich nach einem anderen Job umgucken. Ja. Dann muss ich, keine Ahnung, was ich da, muss ich Regale irgendwo einräumen oder so.
Boah, haben wir alle Schwein gehabt.
Ja, total.
Ach, schön. Wir haben noch ein paar Kleinigkeiten, über die wir reden könnten, weil wir sind ja auch schon ein Weilchen zugange.
Ja, ja, ist ein Stück.
Ja. Wir haben noch, haben wir noch zwei megamanische Geschichten zu erzählen, ja, ne?
Auf jeden Fall zu erwähnen.
Ja, unsere kleine Rubrik, die du natürlich noch nicht kennst. Die Sendung heißt Megamanisch, die kleine Rubrik heißt Megamanisch.
Die Sendung heißt Megamagisch.
Habe ich zweimal das gleiche gesagt?
Vielleicht.
Okay, Mann. Ihr könnt das zurückspulen, macht es einfach und hört es euch mehrfach an. Es wird Nuancen ergeben, die ihr unterscheiden könnt.
Rückwärts anhören, ja, ist auch.
Und zwar im Mega vorne. Also Mega Magisch heißt die Sendung, Mega Manisch heißt die Rubrik, und das sind Sachen, auf die wir uns besonders freuen. Arne und ich werden jetzt kurz ausholen, und du kannst auch schon mal überlegen, worauf du dich vielleicht möglicherweise in den nächsten Monaten besonders freust.
Ja.
Es kann etwas Persönliches sein, es kann ein Produkt sein, es kann ein Datum sein, eine Zahl, eine Farbe. Du bist völlig frei.
Okay, dann gehe ich mal kurz in mich und hör's mal zu, was ihr so gut findet.
Genau. Arne hat tatsächlich natürlich auch ein Crowdfunding-Projekt.
Nein.
Doch dich.
Ja, hast du mal wieder nicht aufgepasst.
Es ging doch um Crowdfunding.
Mein Gott, redet doch mal miteinander.
Anna hat vorhin gesagt, als die Sendung losgehen sollte, es ging um Crowdfunding.
Ja, das ist ein Thema, über das ich auch noch sprechen möchte, aber es ist nicht das Megamanische.
Ach so, ach, da war was anderes.
Ja, 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 ja.
Das ist selber eine Überraschung
jetzt nochmal. Ist der von Jeff Lemire, es wiederholt sich, das ist der Christian Möller schuld, der hat den hier in unseren Podcast getragen und uns alle infiziert. Der hat vor einiger Zeit auf seinem Blog einen neuen Comic angekündigt, Trillium oder so. Das wird eine, und das finde ich natürlich ziemlich geil, weil Science Fiction, ne, hier Fantastik und Futurologie.
Ja.
Das ist ein Weltraum-Science-Fiction-Comic, so eine abgeschlossene Serie bei Vertigo, und da freue ich mich drauf.
Jeff Lemire, kennst du den zufällig?
Nee, meinst du jetzt persönlich oder allgemein?
Wir, bei dir würden wir natürlich damit rechnen, dass du die alle mit Handschlag schon mal, aber wir dachten jetzt auch einfach ästhetisch gesehen, schon mal in der Hand gehabt?
Nee, tatsächlich nicht, aber ich bin auch kein großer Comicleser, muss man dazu sagen.
Comics sind auch scheiße, lass das.
Schon
überhaupt nicht. Ja, ja, echt, wirklich, also lieber was Richtiges, lieber richtige Bücher lesen.
Genau, die Reklam-Dinger sind gut.
Ja, genau. Ja,
mit extra kleinen Buchstaben und dem ganz dünnen Papier.
Nein, Jeff Lemire, vom Stil her, aber du kennst dich ja mit Stil Spielen und sowas wahrscheinlich aus. Du kannst uns jetzt was
probieren. Doch, so ein bisschen, aber jetzt auch nicht weltbewegen.
Mehr als ich wahrscheinlich. Warte, ich zieh mal hier sowas raus.
Beim sehr empfehlenswerten Yay Comics Podcast haben sie gerade in der letzten Folge 14 den ganz genau betrachtet mit sehr viel Expertise.
Ah ja.
Und haben sich so ein bisschen auch darüber unterhalten, dass der eigentlich nicht so ein ganz großartiger Zeichner ist, sondern in erster Linie ein guter Schreiber.
Und, ich finde es aber ganz toll. Gib mir doch mal den, den ich dir gerade eben vor ein paar Sekunden ausgeliehen habe in deinem Rucksack, weil der sieht man vielleicht noch ein bisschen mehr, weil das nämlich rein schwarz-weiß ist. The Underwater Welder, das war nämlich der, den Christian, glaube ich, letzte Folge auch kurz vorgestellt hat. Da sieht man den Strich sehr schön.
Aha.
Das ist alles so ein bisschen hakelig und zockelig und die die Gesichter sind auch immer so zerfressen bei dem. Alles immer ganz.
Ist das, achso, das ist das sind mehrere Zeichner jetzt hier, oder ist das alles von ihm?
Ist alles von ihm.
Also, das heißt, er wandelt da im Stil auch so ein bisschen hin und her, sehe ich gerade. Ne?
Ja, ja, ja. Er kann sich
so ein bisschen verändern. Also finde ich, ist auf jeden Fall ein breites Spektrum, das der Herr hier hat, weil ich hätte jetzt die Sachen, die du mir zuerst gezeigt hast,
Sweet niemals Tooth,
mit denen verbunden, die ich jetzt hier sehe. Das gefällt mir sehr viel besser als das hier. Da fand ich so ein bisschen steif. Hier, diese bisschen krakeligeren finde ich super.
Skizzig,
ne? Ja, und das ist sehr viel lockerer. Ich finde, das hat sehr viel mehr Atmosphäre direkt. Aber das ist ja auch so ein Punkt, also ähnlich wie mir es mit meiner Zeichnerei geht, habe ich auch nur begrenzt Faszination dafür, dass jemand einfach geil zeichnen kann. In dem Moment, in dem er toll schreibt, verzeihe ich auch total, wenn das alles so ein bisschen ungelenk aussieht oder so, weil dann bin ich im Idealfall ja total in der Geschichte drin und dann macht es mir auch nichts aus, wenn das steif gezeichnet ist.
Genau, also ich glaube, da sind wir drei uns ziemlich einig.
Ja, absolut. Die ganzen bunten, tollen, doppelseitigen, der eine haut dem anderen in die Fresse Bilder aus irgendwelchen Superhelden-Comics, brauche ich nicht ständig.
Nee, das ist...
Ich kann da jetzt nicht zu sehr schlecht drüber reden, weil immerhin lese ich ja alle Batman-Comics, die erscheinen.
Ist das so?
Auch die schlechten.
Aber dann erklär mir das doch gerade mal, wenn du wirklich alle liest, weil da gibt's ja ganz verschiedene Serien, die da nebeneinander herlaufen, oder ist das nicht so?
Ja, doch, das ist so. Und
er liest sie alle.
Und das sind auch unterschiedliche Batmans, oder wie ist das?
Ich finde das schwierig zu erklären, muss ich sagen. Und ich werde mich hier sicher jetzt in irgendwas verstricken, wo Leute, die sich sehr viel besser auskennen und sich auch intensiv... Ich lese die einfach nur und finde die geil.
Von uns kann sie niemand widersprechen und das ist doch ein schöner Moment
jetzt
heute.
Der wird wieder so auf... was wir in den Kommentaren dann für einen auf den Sack kriegen, wenn auch nur sowas fällt wie, naja, gab's in Star Trek schon mal ein Zeitreiseraumschiff und so, ich weiß gerade nicht genau. Bam! Diskurs.
Tatsächlich. Ja. Also, bin ich gespannt. Dann jetzt mal los. Dann
also
füllen wir mal eure Kommentare ein bisschen.
Es ist eigentlich schon derselbe Batman.
Ja.
Aber es gibt.
Also es ist immer also Bruce Wayne.
Es ist immer Bruce Wayne.
Weil ich weiß, dass es irgendwann einen anderen Spider-Man gab, der nicht Peter Parker war.
Genau.
Aber bei Batman war es immer Bruce Wayne.
Ach so, na gut, in der Geschichte. Ne? Also da gibt es auch, also der Typ, der inzwischen Nightwing ist, also es gibt ja in
Wer ist Nightwing?
Wie heißt der nochmal? Irgendwie
Aber ist das Grayson ein Sidekick oder, so. Oder ist das...
Das ist ein anderer Superheld, auch in Gotham City.
Ja.
Und der war auch eine Weile als Batman unterwegs und so. Also das gibt's natürlich immer. Also ist ja jede Menge Bewegung immer in diesem ganzen Zeug. Aber der richtige Batman ist halt Bruce Wayne. Und es gibt ja diese verschiedenen Serien, Dark Knight und Detective Stories und so.
Ja.
Und da gibt es... keine großartigen Berührungspunkte. Und jetzt schießen mir sicher viele Leute in die Füße, weil aber in Heft so und so.
Aber es ist jetzt nicht so, weil ich glaube, als Zeichentrickserie gab es ja auch irgendwann Batman of the Future und dann gab es, das hat also Science-Fiction-Elemente dann eher mit drin und das ist in den Comics jetzt nicht der Fall, sondern das ist schon sehr klassisch.
So ganz gerade Zeitlinie und so gibt es ja auch nicht und da wird ja auch von Zeit zu Zeit resettet und dann sind sie auf einmal alle durch irgendein Ereignis in der Vergangenheit und müssen sich dann langsam wieder durch die Geschichte nach oben arbeiten.
Okay. Hat alles schon gegeben. Nicht gerade kürzlich irgendwie sowas wie DC New und so?
Die New 52. Also DC hat das Universum resettet und teilweise auch ganz ganz von vorne angefangen mit neuen Origins. Batman ist da jetzt nicht so stark von betroffen gewesen.
Und Superman?
Seti hat gerade wieder irgendwas
gefunden. Ja, Seti hat, ja mein Gott.
Superman lese ich nicht. Also ich lese nur Batman. Also manchmal... tauchen natürlich auch, ist ja ein Universum, ne, und dann, also
da gibt's dann so Crossover-Dinger dann auch, das
einer der bekanntesten Batman-Comics überhaupt ist ja The Dark Knight Returns.
Frank Miller, genau. Das kenne ich natürlich noch.
Und, ja. Genau, und da gibt es ja die dicke Klopperei mit Batman und Superman und so.
Genau.
Und
wie heißt der mit dem Bogen, der am Ende eigentlich Superman erschießt? Ich weiß es gar nicht, wie das da... Ui, wir spoilern hier gerade heftig für...
Das ist echt ein Satz also.
Ich behaupte jetzt einfach.
Das Schlimme ist ja, ich weiß ja nicht mehr, wie es endet. Ich habe ja gerade gedacht, erschießt der Batman, erschießt der Superman? Ich weiß es nicht mehr.
Ich habe übrigens zum Thema Spoiler gibt's gerade, den verlinken wir einen sehr schönen Comic von Sarah Morini, wo sich zwei unterhalten.
Sie von heute.
Genau. Und dann sagt sie am Ende, sagt sie nur den Satz.
Gestern, ja.
Jesus stirbt am Ende.
Fand ich sehr lustig.
Um diese Frage jetzt einfach komplett unbeantwortet zu lassen, du freust dich auch auf irgendwas.
Das ist richtig. Die Frage ist nur, auf was? Doch, ich weiß es. Und ich habe nämlich was mit Crowdfunding.
Die Freude muss ja groß sein.
Ja, ja, doch, warte kurz, lass mich kurz mein Zettelchen holen. Es geht um ein Crowdfunding-Projekt, weil in den letzten paar Jahren ist da viel von gekommen, sogar im Computerspielbereich. Und ich weiß nicht, hast du zufällig mal Wing Commander oder Privateer gespielt, als du...
Nee, aber ich weiß jetzt schon genau, worauf du hinaus willst, weil ich tatsächlich dieses Kickstarter-Projekt auch schon gesehen habe.
Erzähl doch mal.
Ich weiß nicht, wie es heißt, aber ich
Star
weiß,
Citizen.
Star Citizen, okay. Ja. Das, also ich versuch's zusammenzukriegen. Das heißt, der Macher von Wing Commander, der jetzt relativ lange, glaube ich, nichts gemacht hat.
Ja, ne? Keinen Bock hatte, wie er irgendwie gesagt hat.
Ja, der sehr rausgenommen hat. Versucht jetzt halt ein Spiel auf die Beine zu stellen, das ein Community-basiertes Spiel ist. Ein komplettes Universum eigentlich zu erzeugen, wo du verschiedene Missionen erzeugen kannst und erfüllen kannst und das aber immer erweitert wird, so wie ich das verstanden habe. Das heißt, es wird eine komplett neue Welt da aufgemacht.
Und wie bist du darüber gestolpert?
Einfach, weil ich Kickstarter gerade sehr interessant finde und mir andere Kampagnen da auch ansehe. Und das tatsächlich eine Kampagne war, die auch gefeatured wurde, glaube ich, von Kickstarter, weil das natürlich eine größere Sache ist. Und das ist ja ein interessanter Einfluss, dass jetzt allmählich nämlich von diesen ganzen Hobbyprojekten, die natürlich auch noch existieren, der Sprung jetzt gerade so ein bisschen gemacht wird zu den professionellen Projekten, Leute, die auch schon Erfolg hatten in anderen Bereichen. David Fincher, der ja jetzt zusammen mit diesem, auch mit einem Trickstudio, versucht, diesen Goon-Film an den Start zu kriegen.
Mhm. Was ist das genau?
Goon ist auch ein Comic. Mhm. Weißt du, von wem der ist? Weil das weiß ich jetzt wiederum nicht. Dafür bin ich dann doch nicht belesen genug.
Nee, ich muss zugeben, den Goon kenne ich auch tatsächlich nur von irgendeiner Ausgabe, die es zum Gratis-Comic-Tag mal gab.
Also es sieht tatsächlich erstmal recht cool aus. Ich habe es aber auch nie komplett gelesen. Die Geschichte an sich ist hat eine schöne Idee. Der Goon ist ein riesengroßer Schlägertyp in so einem Matrosen-Shirt und existiert in einer sehr düsteren Stadt, hat so einen kleinen Sidekick, der sehr schmächtig ist, aber angezogen ist wie Indiana Jones, der die ganze Zeit plappert und der Goon ist sehr, sehr wortkarg, aber hat riesengroße Muckis und ist eigentlich Geldeintreiber.
Von Eric Paul.
Eric Paul, okay, genau. Oder Eric Powell.
Mit W, genau. Paul, genau, bei Dark Horse.
Und ist Geldeintreiber, der für einen großen Mafia-Boss in der ganzen Stadt Geld eintreibt, Schutzgelder. Der Twist an der Sache ist, dass dieser Goon also als der Bösewicht auftaucht, der von den armen Leuten das Schutzgeld einsammelt. Der Twist ist, dass dieser Mafia-Boss nicht existiert, sondern er benutzt dieses Geld, um die Leute zu schützen vor irgendwelchen übernatürlichen Wesen. Das heißt Riesenroboter, Zombies und so weiter und macht diese ganzen bösen Gestalten halt platt, damit die in dieser Stadt nicht einfallen. Und er führt also so ein Doppelleben. Auf der einen Seite nach außen ist er der böse Geldeintreiber und nach hinten ist er eigentlich der Superheld, der diese ganzen bösen Dinger platt macht.
Geil, und der Fincher will das verfilmen. Das ist ja
und
super.
Fincher hängt da seit mehreren Jahren jetzt mit einem Trickstudio zusammen. Die haben sogar einen paarminütigen Trailer dafür gemacht, der auch im Internet zu sehen ist und der fantastisch aussieht. Mhm. Wirklich ganz, ganz tolle Animationen. Und selbst die haben Probleme, dieses Projekt seit vielen Jahren an den Start zu kriegen. Obwohl der Comic erfolgreich ist und im Vergleich zu meinen wirklich erfolgreich ist.
Fincher ist ein Name.
Fincher ist ein Brand, dann das, die haben bewiesen, dass sie das umsetzen können, dass es geil aussieht und trotzdem kriegen sie halt die Finanzierung nicht zusammen. Krass,
und dann machen die das jetzt über Kickstarter.
Über Kickstarter, und das ist auch halt diskutiert worden. Sie sind jetzt schon durch, das Projekt ist fertig, sie haben 400.000 eingesammelt, um zwar nicht um den Film zu machen, sondern um ein Storyreel zu machen. Und das ist etwas, was Storyreel bedeutet, viele Leute, die sich da nicht direkt mit auskennen, gerade für animierte Filme wird oft ja vorher ein Storyboard gemacht. Und ein Storyreel ist eigentlich nichts anderes als das Storyboard in einer animierten Form. Man nimmt also die einzelnen Bilder und versieht die mit Sound, das heißt die Sprecher im Idealfall schon drunter, um das ganze Timing festzulegen, Kamerafahrten auf diesen Bildern zu machen, um so viel wie möglich vorher zu planen, bevor es in die eigentliche Animation geht.
Heißt aber dann auch, wenn ich da irgendwas gespendet habe, von diesen 400.000, dass ich nicht besonders viel zu gucken bekomme.
Das ist der Punkt. Und das wurde halt heiß diskutiert, inwiefern eigentlich das in Ordnung ist, dass das Projekt, das Produkt, das du mit förderst, dir aber vorenthalten wird. Und sie reagieren da insofern jetzt drauf, dass sie sagen, das Problem ist natürlich, in dem Moment, in dem wir das irgendjemand zur Verfügung stellen, zeigen wir eigentlich, was wir für einen Film machen wollen. Und in dem Moment macht das alles keinen Sinn mehr. Sie haben also andere Belohnungen sich ausgedacht, die aber nicht direkt was mit dem eigentlichen Produkt zu tun haben. Sie werden anscheinend irgendwann im nächsten Jahr für die Leute, die das unterstützt haben, werden sie eine Vorführung des Storyreels irgendwann in Los Angeles machen. Das heißt, wenn du dann irgendwann im Juni nächsten Jahres in Los Angeles bist, kriegst du halt freien Eintritt, um dir dieses Storyreel irgendwann einmal im Kino anzugucken. Ja, das aber ist das ist special. Es dann auch.
Ja. Ja, hier dieses Computerspiel-Ding von Chris Roberts heißt der Typ.
Ja.
Das ist natürlich, zumindest was die Planung anbelangt, so, dass du, dass es für Computerspiele natürlich immer etwas einfacher sein kannst. Okay, du kriegst das Spiel, du kriegst einen Zugang, du kriegst das Spiel den Zugang und ein kleines Schiff, weil das soll ja so ein Weltraumspiel werden und so weiter. Die haben sehr geile Staffelung ihrer Belohnungen.
Habe ich gesehen, das funktioniert super. Da natürlich fantastisch.
Ja, ja, ich habe tatsächlich einen Kumpel aus Berlin, Sherpa, Grüße, der 250 Dollar gespendet hat.
Wow.
Ja, ist schon ein Batzen und dafür dann aber irgendwie ein größeres Schiff bekommt und ich weiß nicht, ob das Schiff so groß sein wird, aber die wollen das sehr skalierbar machen. Das heißt, du hast nicht nur dieses alte Wing Commander-Feeling mit Dogfights, mit diesen kleinen Dingern, so wie man sich das halt bei Star Wars vorstellt, mit dem X-Wing, ne? So dieses und so, sondern man kann halt auch große Carrier fliegen.
Ja.
Und der Traum ist dann natürlich, dass du einen Carrier hast und dann können alle auf dir landen.
Oh.
Das muss geil sein.
So ein bisschen Farmville für coole Jungs.
Ja, so ein bisschen. Vor allen Dingen ist es deswegen, wegen Farmville ist gar nicht so blöd. Diese Geschichte ist nicht nur, es geht nicht nur ums Kämpfen, sondern das, was Privateer auch immer schon ausgemacht hat, war, und das finde ich dann wieder spannend, so ein Genre-Mix, du konntest halt auch sagen, okay, ich werde Händler. Und du hast genug Content in dem Spiel, um dir sozusagen deine eigene narrative Laufbahn aufzubauen, die unabhängig von ist, ich ballere als Pirat einfach immer nur Leute nieder und raube die aus, sondern ich werde Händler oder auch geil, sie wollen es irgendwie so moddable machen, also das heißt, du kannst Sachen auch verändern in dem Spiel. Dass du zum Beispiel, so wie das bei Second Life auch funktioniert, du spezialisierst dich darauf, Schiffe zu entwerfen.
Ja.
Dann kannst du in dem Spiel den Leuten auch Schiffe verkaufen. Mhm. Und wenn du richtig gut bist als Designer, hast du sozusagen ein Geschäftsmodell.
Ich finde das tatsächlich Wahnsinn, weil das so komplex ist tatsächlich, dass es für mich... Das ist tatsächlich etwas, wofür ich eine Faszination habe, weil ich mir nicht vorstellen kann, wie baut man sowas auf? Wie als Spieleentwickler, als Konzepte dazu zu entwickeln, ein Spiel, das im Grunde eine eigene Dynamik entwickelt, dass Leute damit Dinge anstellen können, die wir selbst vorher nicht geplant haben.
Das ist, glaube ich, das Schwere.
Das ist unglaublich schwer, aber ich finde es faszinierend, weil das ist ja wirklich der große Pluspunkt, den solche Spiele dann haben, dass sie wirklich eine komplett eigene Dynamik entwickeln.
Ja, sie haben irgendwie gesagt, sie fangen an mit so und so viel Sternensystemen und dann kannst du natürlich auch entdecken, du kannst den Entdecker spielen und dann werden neue Sachen freigegeben und die haben noch keine Namen und der Erste, der da hinkommt, nach dem wird es benannt.
Ja.
Ja, das heißt, cool. Das hält dann auch deinen Namen in dem Spiel und hat natürlich so Footprint-Charakter und sowas. Die Frage ist nur wirklich immer, das, was eine Geschichte ausmacht, die linear erzählt ist, das wäre mal so der statischste Punkt, von dem wir ausgehen, zu einem total dynamischen Universum. Die Geschichte, die erzählt wird, die hat einen gewissen Spannungsbogen, den kann ich steuern. Wenn ich aber das Ding so offen mache, dann muss das, es muss ja irgendwo noch motivieren.
Genau, dann ist es ungefähr genauso spannend wie das Leben.
So, genau. Deswegen ist die Frage,
kann
wie viel
spannende
Freiheit.
Momente haben. Kann auch sehr langweilig sein.
Muss nicht, ne? Ja. Und deswegen ist die Frage, was machen die? Und dieses Spiel kommt ja auch erst November 2014 oder sowas raus. Deswegen, also, wird man warten müssen. Aber die haben echt mal einen Betrag zusammengekriegt, mein lieber Scholli.
Ja, ja.
Was die war das?
Also
sind's mehrere haben, Millionen oder?
Ja, ja, ja. Sie haben irgendwie geteilt. Eng. Ich glaube, das eine ist irgendwie so eine Finanzierung. Ich glaube, zwei Drittel sind so pseudo-klassisch finanziert und dann haben sie 2 Millionen über Kickstarter gemacht. Die haben insgesamt 6.
Ja, das ist echt krass. Boah. Das ist toll, aber das ist natürlich auch, das ist natürlich der Hammer. Es gibt ja dieses, ach, jetzt mit Namen habe ich es heute auch nicht. Ich glaube, immer noch eine der erfolgreichsten Kickstarter-Kampagnen ist ja von dem Herrn, der auch damals Monkey Island mitentwickelt hat.
Ach, diese Telltale-Games-Geschichte, ist es das?
Nee, das ist nicht Telltale. Früher war das ja alles LucasArts dann noch, ne? Und der Typ, der da mit drin hing und der sich halt komplett auf Adventures konzentriert hat, hat eine eigene Firma. Und die heißt Double Fine.
Double Fine, genau, nicht Telltale.
Ja. Und die haben auch ein Adventure-Konzept auf Kickstarter gestellt und da innerhalb von kürzester Zeit wirklich auch mehrere Millionen gemacht. Ich glaube, die wollten ursprünglich 400.000 zusammenkriegen, haben letzten Endes irgendwas über 4 Millionen zusammengekriegt. Ja. Und
jetzt
haben
mit Soundtrack und Sprachen
ja,
und
allem. Ja, genau. Und lassen das komplett auch dokumentieren und machen da ganz tolle kurze Dokumentarfilme auch gerade drüber. Und das sind aber auch echt ursympathische Jungs, muss man dazu sagen.
Er ist so toll, ne? So wie ja, der das da so erzählt.
Tim heißt denn, er hat so einen deutschen Namen, glaube ich. Glaube ich ja noch.
Arne sucht es gerade.
Ja. Ja, tut er? Ne, fängt er jetzt mit an, wenn du willst.
Double Fine Kickstarter. Mach mal,
Double Fine und Tim einfach nur eingeben. Vielleicht weißt du dann direkt.
Ich müsste es eigentlich wissen, es ist wieder peinlich.
Ja, ich habe mich natürlich gleich mal vertippt. Tim Schäfer?
Tim Schäfer. Ja, genau. Ja. Genau. Und,
ich hab's ja auch mit Namen.
Ja, und das ist ähnlich, dass auch da sie natürlich versuchen, diese Adventure-Sache auf ein anderes Level zu heben. Das ist übrigens, ich kann mich für Computerspiele ja selten begeistern und finde aber faszinierend, dass tatsächlich Adventures fast komplett verschwunden sind nach dieser goldenen Zeit, da Anfang der 90er mit Day of the Tentacle und Monkey Island, diese ganzen Sachen bei LucasArts.
Ist auch schwer zu sagen, warum. Ob es daran liegt, dass auf einmal technologisch so viel ging und deswegen alles so schön war und deswegen wollte man Point and Click nicht mehr haben.
Aber ich kenne ganz viele Leute, die dem ganz doll nachtrauern und auch echt drauf stehen.
Und Deutschland ist auch so Adventureland allerdings, ne?
Es gibt auch so ein paar Indie-Games, die...
Eben Telltale hat sich da die Nische ja wieder ein bisschen erobert und also jetzt mit Walking Dead machen sie ja auch gerade richtig vor.
Ein gleiches Genre eigentlich.
Stimmt. Das ist auch richtig gelobt vom Storytelling her. Ne?
Ja, ich habe es noch nicht gespielt. Tatsächlich Sarah Bobini
ist total angefixt. Ja.
Total in Ohren. So, wow! Und also mehrere Leute. Mir fehlt tatsächlich für solche Sachen oft einfach die Zeit. Und das andere ist tatsächlich diese deutsche Firma aus Hamburg, Dedelic, die auch seit einigen Jahren erfolgreich Adventures herstellen, die wirklich noch sehr viel mehr an diese klassischen Dinger anknüpfen, weil sie nämlich in 2D gehalten sind und so und wirklich so diesen Charme und diesen Spirit atmen von den alten Adventures. Das kriegen die echt gut hin. Und das sind so ein paar von den Sachen, die mich auch echt reizen würden, mal mit denen irgendwann in Kontakt zu kommen und vielleicht irgendwann mal sogar nicht lustig Adventure zu machen.
Hier, wie war das denn? Es gab doch mal sowas, wo diese Comic-Jungs wie hieß das denn nochmal? Ich denke immer, fällt mir der Titel ein, Bill und Ted's verrückte Reise durch die Zeit, aber so ähnlich war dieser Titel von Sam Adventure. Nee, nicht Sam und Max, sondern auch so eine ein Webcomic, wo Webcomic-Charaktere dann in diesem Spiel Precipic Journey irgendwas.
Das sagt mir gerade auch nichts.
Nee. Aber ich guck mal auf deinen Rechner.
Ja. Ich finde das gut mit dem Adventure, weil dann muss ich auch nicht weinen.
Das stimmt. Nee, aber das ist tatsächlich sowas, ich habe die letzten 2 Jahre mich so ein bisschen übernommen mit so vielen verschiedenen neuen Sachen, die ich mir alle da reingeschaufelt habe und für die ich immer eine Faszination habe und dann aber irgendwann gemerkt habe, dass der Tag halt einfach nicht genug Stunden hat, damit ich alles gebührend beackern kann. Und deswegen
ich hab's
war
gefunden.
Ich, ja, hast du?
Penny Arcade war das.
Penny Arcade.
On the Rain Slick Precipice of Darkness hieß das.
Ich wusste gar nicht, dass die ein Adventure gemacht haben.
So richtig mit dem natürlich auch mit dem Humor und so weiter und so fort, aber klassisch Point and Click.
Mhm. Bei zu wenig Stunden am Tag muss ich sagen, dass wir gerade alle Rekorde, die wir je bei Mega Magisch aufgestellt haben, und das sind ja unglaublich viele.
So viel hast du doch gar nicht getrunken.
So viel wie Finger!
Ja, nicht mal. wir sind echt lang heute.
Ja.
Krass.
Weil ich meine Klappe nicht halten kann. Sag's doch.
Ist doch super. Ich meine, es ist ja ein Podcast. Wäre ja schlimm, wenn wir hier so ein Du machst da irgendwie so, du bist Cartoonist, oder?
Ja. Genau. Jetzt hab ich noch was.
Genau. Ich habe auch noch sein Thema mitgebracht.
Genau. Ja, schön, super, dass du hier warst. Genau, ja, direkt abgehakt.
Aber ein wichtiges Anliegen hätte ich wirklich noch.
Dann trag das doch mal vor,
Anne. Und zwar reden wir die ganze Zeit über Crowdfunding und ich möchte gerne eine ganz kleine Kampagne unterstützen, die gerade noch läuft und zwar noch bis zum 29. Also wenn wir schnell sind mit dem Raushauen des Podcasts, dann habt ihr noch die Chance. Ich habe eben schon mal kurz den Gratis-Comic-Tag erwähnt und da werden von den Läden extra für diesen Tag produzierte Comichefte an Leute verteilt, die gerne haben möchten, für ohne Geld. Ne?
Einfach und Läden in ganz Deutschland? Oder?
Alle Comicläden in Deutschland, die ja daran teilnehmen. Mhm. Das sind genau aber echt die meisten. Ja.
Genau. Und von diesen, also das ist natürlich eine Adaption aus den USA, da gibt es halt, gibt's das halt auch und da gibt es dann, gab es dann danach auch den Free RPG Day, also ein Tag, an dem du halt Rollenspielmaterial bekommst und am 2.2.2013 wird es in Deutschland den ersten Gratis-Rollenspieltag geben. Und zudem hat der Ludus Leonis, heißt seine Website, den habe ich hier schon mal vorgestellt, mit Nipajin, das war dieses kleine Rollenspielsystem, auf das ich so abfahre, habe ich übrigens am Wochenende noch gespielt. Super.
Ein Einsteiger-Rollenspielsystem, beziehungsweise.
Nee, das ist nicht nur für Einsteiger, aber ich spiele das gerne.
Wer ist denn dein Rollenspiel-Charakter? Was bist du denn?
Ach, ich hab relativ viele.
Echt?
Ja. Aber einen habe ich gerade weggekickt, weil unsere Runde nicht in der Lage ist, einen weiblichen Charakter in der Mitte zu ertragen, ohne die ganze Zeit sexistische Sprüche zu machen.
Okay, und dann musste die Frau gehen.
Ja, die Frau geht jetzt, weil ich meine Nerven behalten möchte.
Verstehe.
Naja, ich habe übrigens, wenn ich das kurz mal eben einwerfen darf, für einen anderen Job, den ich gemacht habe, ein Interview geführt mit einem Psychologen zum Thema, es ging um Games-Abhängigkeit und da ging es um Avatare und das, was man spielt in solchen Spielen. Und dann sagte ich so, ganz selbstverständlich, ja, also ein paar Freunde spielen jetzt auch weibliche Charaktere. Und dann lehnte der sich so zurück und sagte da so, ah, Männer, die weibliche Charaktere spielen, nochmal ein ganz spezieller Fall.
Dachte ich auch so, muss ich auch gleich noch eine Geschichte auspacken, ganz, ganz, ganz schnell erzählen. Geht es gleich wieder zurück, aber da muss ich einhaken. Und zwar eine meiner ältesten Erinnerungen, gerade als ich mit Nicht lustig angefangen habe, so im ersten Jahr, hatte ich, ich krieg's gar nicht mehr ganz zusammen, aber irgendwie brauchte ich Unterstützung. Ah ja, genau, da fand eine eBay-Betrügerei statt und ich bin tatsächlich einer der ersten eBay-Opfer gewesen damals.
Du warst immer schon Vorreiter.
Ja, ja, Vorreiter. Ja. Vorreiter betrogen werden. Und es war echt skurril damals, weil das war zu einem Zeitpunkt, als ich dann zur Polizei gegangen bin deswegen und der Polizist aber halt nicht wusste, wie man Ad-Zeichen macht. Und das hat er dann wieder rumgekringelt und dann war es ganz schwierig, weil sie nicht wussten, wo fand denn jetzt eigentlich der Betrug statt. Ah. Na, ja. Und so weiter. Naja, aber jedenfalls eine Sache war halt, während dieser Zeit habe ich versucht, mein Geld zurückzukriegen und habe da auch mit dem Bankmitarbeiter geredet. Und als der mitbekommen hat, was ich mache, weil der irgendwie ja auch über E-Mail und so Kontakt, dann meinte er, ja, das kenne ich ja und das ist ja super und so weiter. Und dann habe ich mich auch erst geschmeichelt gefühlt und weil er auch so aktiv war, mir da zu helfen, meinte er dann, ja, könnte ich vielleicht von dir vielleicht auch mal was gezeichnet kriegen? Und in meinem jugendlichen Leichtsinn meinte ich dann so, ja, klar, hilft mir ja so viel hier, kann ich auch gerne mal, musst mir einfach nur sagen, was? Meinte er, und dann ging es halt los. Er meinte, ja, pass auf, ich mache ja Rollenspiele und ich bin da so eine Amazone.
Geil.
Dieser kleine, dicke Bankmitarbeiter. Und jetzt wollte er, dass ich ihm da halt bitte seinen Rollenspiel-Charakter zeichne in bestimmten Posen und so, ja, die Brüste größer.
Oh Gott.
Das hat mich so ein bisschen geimpft, aber deswegen, wenn du darüber redest, denke ich natürlich auch gleich so, ja, der kleine Bankmitarbeiter, der eigentlich eine Frau mit großen Titten sein will.
Okay, dann, wenn wir hier schon Psychogramme erstellen aus Rollenspielcharakteren, dann packe ich tatsächlich mal meine Rollenspielcharaktere aus,
ja,
die ich am längsten gespielt habe bei uns bisher. Das sind ein introvertierter Magier in einem Cyberpunk-Szenario.
Aha.
Eine ziemliche Hau drauf auf die Fresse-Priesterin.
Okay.
Und ein...
In welcher Welt die? Sind das, ist das alles immer die gleiche Welt? Nee, oder?
Die habe ich in einer Fantasy-Welt gespielt.
Mhm. Und Mittelalter-Szenario.
Genau, so klassisches Fantasy-Ding.
So Tolkien.
So ein bisschen, genau.
Mhm.
Und einen Mitte 60 homosexuellen Physiker in den 20er Jahren in so einer so ein Horror-Rollenspiel.
Okay.
Genau, also daraus könnt ihr euch jetzt gerne was zusammenmixen. Das,
ja, du bist einfach schwierig gerne.
Ja, das ist richtig. Das ist tatsächlich so.
Aber Moment mal zu diesem Frauending. Ich weiß, Arne, wir machen auch sofort Schluss mit diesem Ding, aber ich fand die schöne, eine schöne Argumentation im Computerspielbereich von unserem Kumpel Sascha Mappetit, so heißt ja der.
Ja, ich weiß,
du weißt, ja, ich dachte, du nickst vielleicht mal akustisch, danke. Hat immer gesagt, wenn ich schon mehrere Stunden am Tag einem Avatar auf den Arsch gucken muss, dann doch lieber einem weiblichen. Das fand ich nachvollziehbar.
Das ist persönlich.
Ja, fand ich so. So, Arne, jetzt kannst du weitermachen.
Der Arne ist ja immer so gerne schwierig und deshalb kommt er jetzt wieder zurück auf sein Thema, nämlich der Markus Leopold Löwenthal. Zumindest hatte ich gerade genug Zeit, endlich seinen Namen, der mir ja entfallen war.
Es ging nur darum, dir Zeit zu verschaffen. Wir wollten keine Story erzählen.
Das ist so lieb von euch.
Ja, ja, ja.
Bitteschön, Arne.
Der jedenfalls steuert da auch was zu bei und der im Gegensatz, also der Gratis-Rollenspieltag ist nicht von den Läden finanziert, sondern von den Verlagen und Vereinen, die daran teilnehmen und er nimmt aber mit seinem freien Rollenspiel, das halt unter einer freien Lizenz und kostenlos und so weiter erhältlich ist, auch daran teil. Und naja, da muss halt irgendwo die Kohle dafür herkommen. Ne? Und darum lässt er sich den Druck eines Abenteuers crowdfunden, steuert da auch selber ganz gut so bei und hat so ein bisschen Stufen gemacht. Also er rundet immer auf mit seinem eigenen Geld und sagt irgendwie, wenn so viel Geld zusammenkommt, dann drucke ich so viele Hefte. Und wenn so viel Geld zusammenkommt, dann drucke ich die in Vollfarbe.
Cool.
Und wenn so viel Geld zusammenkommt, dann drucke ich noch mehr Hefte und so weiter.
Super.
Und jetzt gerade, darum ist mir das ganz wichtig, ich möchte das bitte in Vollfarbe haben. Das ist nämlich relativ schön illustriert. Der hat da schon was
Wie viel braucht er denn, damit das Vollfarbe wird?
Habe ich nicht im Kopf, sind ein paar hundert Euro. Ist jetzt nicht irgendwie total viel. Und er hat jetzt auch keine tolle Plattform, sondern lässt sich dann was überweisen und dann wird man da auch noch irgendwie
mit. Und wo sieht man das? Auf welcher? Er hat seine eigene Internetseite dafür aufgebaut?
Genau, der hat eine Homepage, wo er sowieso seine selbstgemachten Rollenspiele verbreitet. Das ist ludusleonis.com. Ich werde das nochmal natürlich in den Shownotes verlinken. Da hat er halt zwei Systeme und ein Setting, das er halt anbietet und Abenteuer dazu. Und das finde ich sehr unterstützenswert. Es gibt, glaube ich, relativ viele freie Rollenspiele, aber das gerade Nipajin gefällt mir sehr, sehr gut, weil das so simpel ist und ich freue mich sehr darauf. Ich habe dieses Abenteuer zwar schon und möchte das aber gerne auch in illustriert und bunt und deshalb spendet auch ihr.
Ja,
finde ich eine coole Sache.
Macht das. Das ist gut. Wir haben auch noch was zu spenden gehabt, schon in der letzten Sendung.
Mhm.
Das wird heute vergeben, das ist toll. Wir verlosen manchmal unglaublich wertige Geschenke, wie zum Beispiel dieses unglaubliche tolle Ding Hobbit-Merchandise.
Hobbit-Chai-Latte,
ja.
Spicy India.
Richtig.
Das passt alles zusammen, von Krüger.
Kommt endlich zusammen, was zusammengehört. Wir haben uns letzte Sendung schon ausführlich drüber lustig gemacht. Krüger hat Hobbit-Merchandise rausgebracht, Typ Spice Chili und Detail, 2 für 1 freier Eintritt.
Wow, in Legoland.
Wahrscheinlich wegen Legolas, irgendwie sowas
wird
es gewesen sein. Und es hat sich jemand gemeldet, der gesagt hat, ja, ich möchte das gerne haben.
Erbarmt,
ja, erbarmt. Weil wir haben gesagt, wenn ihr es nehmt, dann möchten wir ein Foto davon sehen, wie ihr es trinkt.
Ja, weißt du was, da packe ich doch noch eine Tasse von mir oben drauf. Die kriegt er dann noch dazu, damit er wenigstens eine schöne Tasse
das
hat,
ist aus der er das
Zeug trinken kann.
Ja, cool.
Ja, dann herzlichen Glückwunsch zur Tasse und auch zu deinem tollen Chai-Latte. Frau Herrmann.
Frau Herrmann hatte sich nämlich schon gemeldet auf die letzte
Folge. Herzlichen Glückwunsch, Frau Herrmann.
So, da könnt ihr mal sehen. Macht er beim nächsten Mal alle mit. Vielleicht gibt's noch was dazu.
Das stimmt. Damit wären wir, glaube ich, was die heutige Sendung anbelangt, fast schon am Ende.
Ich glaube, völlig am Ende. Also ich bin auf jeden Fall
völlig am Ende. Arne ist völlig am Ende. Ich weiß nicht, wie es... Guck mal, schon ganz kleine Augen.
Ganz kleine Augen.
Ja, wir haben Joscha ausgelaugt. Wir packen ihn jetzt zurück ins Auto wahrscheinlich oder in den Zug und dann wird er einfach ganz, ganz ruhig schlafen.
Ja, genau, auf der Autobahn.
Ja, danke, dass du hier warst.
Immer ein paar
Sekunden. Es hat sehr viel Spaß gemacht. Danke, dass du da warst.
Ja, Riesenspaß. Vielen Dank fürs Einladen.
Tolle Einsichten, tolle Geschichten und dann das nächste Mal wieder, wenn das alles geklappt hat und du im Ausland dann dein Kickstarter-Ding auch durchgekriegt hast und dann werden wir dich über so ein Satellitentelefon wahrscheinlich nur noch kriegen.
Ach Quatsch, ich komme kurz vorbei.
Super, danke.
Super cool. Ciao. Und danke dann euch. Bin ich dran mit Weinen. Und euch auch vielen Dank, liebe Hörer.
Fürs Zuhören. Macht's gut. Tschüss.
Tschüss.
Tschüss.